Es gibt diese Wochen, da denke ich, okay, könnte man eigentlich auch mal machen. Und dann denke ich mir nach wenigen Millisekunden, so ein Quatsch. Eine lange Distanz ist doch viel zu lang. Darüber reden wir heute mit einem Attentäter der Langdistanz im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, normalerweise sage ich ja, willkommen Philipp. In diesem Fall sage ich wieder und sehr gerne, willkommen ihr Philippse. Was auch immer die Mehrzahl von Philipp ist. Ja.
Das wird heute eine verwirrende Folge werden, auf jeden Fall für euch, die hier zuhören vermutlich. Aber ich schließe mich da an, Ralf. Herzlich willkommen, Philipp, und zwar Philipp Vogel. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn schon kennen, denn er war bei uns schon mal im Podcast und da haben wir damals schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall widersprechen, wenn du spätestens sozusagen deine Triathlonreise, wenn die weiter vorangeschritten ist und du deinen Start in Rot hattest und zumindest mein kompletter Insta-Feed war natürlich, wie kann man es nicht anders erwarten, vergangenen Sonntag, eigentlich die Tage davor war auch schon alles sehr rotlastig in meinem Insta-Feed und hat natürlich auch rein aus spitzensportlichen Gesichtspunkten in keinster Weise enttäuscht. Deswegen erstmal, heute ist Mittwoch, wenn wir aufnehmen. Philipp, wie geht's dir heute so?
Erstaunlich gut. Also es ist wirklich, ich muss, und das ist jetzt kein Märchen oder was. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Hammer kommt und dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich kann sowohl Treppen hoch als auch runtergehen ohne Schmerzen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe gut trainiert.
Okay, ganz offensichtlich, so. Also wenn das so ist.
Sagen wir mal so, er hat also offensichtlich nicht nur Minuten, sondern Stunden, ja, auf der Strecke liegen lassen, es wäre noch viel, viel schneller gegangen.
Ja, okay, da gebe ich dir vielleicht auch recht.
Also bevor wir uns mal diesen Sonntag detailliert anschauen, haben wir gesagt, okay, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das ist ja schon ein gutes halbes Jahr her, da hat ja deine Reise im Prinzip angefangen gerade. Und das ist ja noch viel spannender, vielleicht sogar als dann da tatsächlich der Sonntag, der ja, wir können es schon mal vorwegnehmen, erstaunlich smooth gelaufen ist. Zumindest was die Zahlen sagen, ja, alle Details dazu dann später.
Genau.
Aber es war ja eine Reise, ja nochmal, du bist Gastronom, du bist Hotelbetreiber, du bist Koch, du bist viel unterwegs. Es ist, wie vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, ein Job, der sehr viel Zeit erfordert. Wie hast du die letzten Monate geschafft, dich in so eine Verfassung zu bringen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, vorab mal die Reise, das hat mega Spaß gemacht. Also ich war total begeistert. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich ja, ich wollte das machen und ich habe gesagt, ich hatte so ein bisschen die Lust am Triathlon verloren wegen der Community von vor 25 Jahren, weil das so sehr High-Performer, es ging nur um Performance, Performance, Performance. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich meinen Trainer gerade kennengelernt, Christian Hoffmann, der introvertierter Fahrradmechaniker und Triathlon- und Fahrradtrainer ist, typischer Berliner in meinen Augen. Wir haben uns richtig gut angefreundet, hatten sehr viel Spaß und ich glaube, das war auch das Entscheidende daran, dass ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe mit ihm, obwohl er selten des Lobes war, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Ich habe gesagt, als Trainer darfst du auch mal loben und da hat er zu mir gesagt, ja, dann musst du auch Leistungen bringen, die ich loben kann. Also
du hast ja gesagt, typischer Berliner, ne?
Ja, also das war genauso diese typische Berliner Art. Ja. Nein, was aber auch unheimlich Spaß gemacht hat. Ja, der Weg dahin, ich glaube, das ist das Schwierigste. Ne? Also der Triathlon an sich, der Sonntag an sich, das ist dann eigentlich nur noch in Anführungsstrichen genießen oder quälen, je nachdem. Aber der Weg dahin, der ist eigentlich der wirklich harte Weg. Und ich bin selber erstaunt. Ich habe festgestellt, dass ich in meiner Vergangenheit einige Dinge gemacht habe, die ich sehr vor mir hingeschoben habe und nicht konsequent gemacht habe, also auch auf der Arbeit. Man merkt, dass man mit einer Stunde weniger Arbeit, aber dafür effizienter arbeiten, schneller zurechtkommt, weil man es dann muss, ja, weil du dann morgens irgendwie im Schwimmbad warst eine Stunde und dann mittags noch laufen musst und am Abend dann irgendwie gucken musst, dass du nicht ganz so spät nach Hause kommst. Und dann quatscht man ein bisschen weniger, dann ist man vielleicht ein bisschen weniger gemütlich, sage ich mal ganz vorsichtig. Und da habe ich schon echt schnell festgestellt, boah, krass, du hast eigentlich, du bist in so einem Arbeitstrott gewesen. Jetzt bin ich natürlich irgendwie mein eigener Chef und bin einfach einen ganzen Tag auf Arbeit. Habe aber auch festgestellt, ich muss nicht jeden Tag 15 Stunden da sein, es reichen auch 13 oder 12. Das hört sich jetzt lustig an, aber so war es dann wirklich, ne? Man ist irgendwie viel konsequenter in seinem Lebensablauf. Social Media, so dieses Rumdatteln, dieses dumme Rumsitzen und ins Handy starren, wird viel weniger. Also das war eigentlich das Spannendste direkt so am Anfang vom Training, weil ich gesagt habe, okay, du musst jetzt irgendwie, heute hast du Schwimmen, heute hast du dein Schwimmprogramm. Ich habe ja am Anfang Listen bekommen und auf meiner App, auf meiner Trainings-App dann Schwimmprogramm. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Ich habe dann gelesen, okay, einschwimmen 200 Meter, das habe ich alles verstanden und Technikübungen habe ich auch alles verstanden. Aber ich konnte mir das ja nicht merken. Dann habe ich gedacht, jetzt gehst du ins Schwimmbad. Wie willst du dir das denn merken? Da, ne, irgendwie drei verschiedene Dinge ist ja schon schwierig, sich zu merken. Und dann musst du auch noch die Bahnen zählen, die du schwimmst. Also
Oh ja.
so Kleinigkeiten, die man wo ich auch selber echt lachen musste, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, wie dumm du dich jetzt schon am Anfang anstellst. Dann vergisst du das Handtuch, musst du irgendwie im T-Shirt abtrocknen. Also es sind alles Dinge, das ist so der Prozess in diesem Trainingsablauf, der natürlich am Ende super war. Am Ende wusste ich genau, wie ich schwimmen soll. Da brauchte ich auch keine, ich habe mir dann so kleine Zettel geschrieben und auf meine Trinkflasche geklebt. Sah unheimlich professionell aus am Beckenrand. Kleine Anekdote, irgendwann bin ich geschwommen, bin zurückgeschwommen und sehe, dass jemand Pause gemacht hat am Beckenrand und meine Flasche in der Hand hat und so auf diese Flasche guckt. Denke ich, hey, hat er die Flasche, hat er sich vergriffen oder? Und dann bin ich angekommen, kurz Pause und sagt, ah, bist du das hier? Und zeigt mir so, ich sage, ja, das Programm, also da musst du aber so und sage ich, das gibt's gar nicht. Also einfach wie übergriffig, ne? Also auch so,
War aber ein
der war
Triathlet,
da,
oder? War kein
natürlich auch
Schwimmer,
Triathlet,
der war ja
natürlich
natürlich war es
Triathlet.
Triathlet. Ist ja klar.
Der hat ja noch seine
Oh, okay. Das ist so ein brutaler Vollklassiker. Es ist Weltklasse.
Und da muss ich aber auch selber echt lachen, weil ich gedacht habe, genau das ist diese Welt. Irgendwie ja auch schön. Irgendwo, man ist ja auch stolz, wenn man das irgendwie gemacht hat. Und es sind ja wenig Leute, die das dann durchziehen. Und das kann ich alles nachempfinden. Aber es war dann schon wirklich übergriffig. Aber so war dann die Anfangszeit. Hab mich am Anfang auch noch sehr verunsichern lassen, weil dir natürlich jeder Mensch, der mal Ausdauersport gemacht hat, der mal einen Marathon gelaufen ist, der mal für einen Marathon nur trainiert hat, ja, der kommt ja schon und sagt, ja, oh du, nee, wie schnell läufst du? Oh, das ist viel zu schnell, du musst viel langsamer. Und G1, das musst du aber so machen und das musst du aber so machen. Und du wirst natürlich, und da bin ich auch empfänglich für, auch durch Social Media geleitet, ne? Also du, oh Scheiße, musst du vielleicht die Technik noch ein bisschen ändern beim Schwimmen und ah, bist du vielleicht ein bisschen zu schnell gelaufen oder zu langsam gelaufen. Und da auch da großes Lob an meinen Coach. Der hat immer gesagt, lass dich da nicht verunsichern. Du machst das, was ich sage. Ich bin der Einzige, der dich verunsichert, wenn du läufst.
Und
Und
zwar mit
das war
jedem
dann.
neuen Trainingsplan, wo du dachtest, what the hell?
Ja, ich habe vor allem immer gedacht, wie soll ich das schaffen?
Ja,
Also,
genau
ne,
so.
diese. Am Anfang sind es irgendwie 6 Stunden die Woche oder 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden. Dann hast du schon gedacht, okay, jetzt bist du aber am, also mehr schaffst du nicht, aber das schaffst du ganz gut. Und dann hat der gelacht, hat gesagt, du, das Doppelte wird es noch. Nö, wie soll ich denn 12 Stunden die Woche trainieren? Wann soll ich das denn machen? Also, und wie soll ich Tempoläufe und wie soll ich denn schaffen, unter 4 Minuten für eine Minute zu laufen? Das schaffe ich doch in meinem Leben nicht. 4 Wochen oder 8, 4 Monate später bist du gelaufen, hast du gedacht, Wahnsinn. Also du schaffst das und hast noch irgendwie Energie, hast noch Power. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil es, man muss dazu sagen, ich kam ja vom sehr untrainiert sein und ich hatte, als wir den Podcast hatten, hatte ich schon ein bisschen die Ernährung umgestellt und habe so ein bisschen abgenommen. Da war ich so bei knapp über 100 Kilo, 101 Kilo. Und dann hat es auch nicht mehr ganz so weh getan in den Knien, wenn ich laufen war. Ich bin jetzt am Ende dann bei 88 Kilo gelandet, ohne irgendwie auf ein Eis oder auf Haribo oder irgendwas zu verzichten. Ganz im Gegenteil. Also es war oft so, dass ich mir abends dann nochmal eine Tafel Rittersport reingedrückt habe oder meine, also Wahnsinn. Das war natürlich auch für mich irgendwie nochmal schön, weil ich konnte. Ne? Du kannst ja dann so einen Becher Eis abends und denkst, oh, scheißegal, oh, was hat der 1000 Kalorien, egal. Ne, das war schon irgendwie auch total geil. Ja, und also für mich die größte Herausforderung war das Zeitmanagement am Anfang. Und wenn man das dann so ein bisschen drin hat und wo ich wusste, was auf mich zukommt, wo ich wusste, wie die Abläufe sind, was ich auch imstande bin zu tun, dann war es wirklich auch Vorfreude. Ne? Dann gibt es so Trainings, wo du sagst, oh, da hast du keinen Bock drauf, aber dann auch Dinge, wo du sagst, oh, geil, heute mal Fahrrad fahren oder oh, heute mal laufen. Und also total spannend und ja, sehr, sehr positiv.
Hast du das mit deinem Team, sorry, wenn ich nochmal eben zu dem Team zurückkomme, mit deinem Team das so besprochen? Oder hast du einfach gesagt, der Chef ist jetzt mal nicht da oder der Chef kommt später? Oder hast du gesagt, pass auf, Freunde, das da ist mein Ziel, ich bin ein bisschen weniger da, und die alle so, hurra, die Mäuse tanzen auf dem Tisch.
Ja, eher das Zweite. War schon so, ich war jetzt nicht sehr viel weniger da, das muss man wirklich sagen, weil ich dann auch irgendwie so die Zeiten abgepasst habe. Ich habe dann mittags, bin ich dann halt mal 2 Stunden draußen gewesen und laufen. Und frühs bin ich halt früher aufgestanden und schwimmen gegangen, und Radfahren habe ich dann irgendwie an den freien Tagen gemacht. Es war aber schon so, dass, und auch da großes Chapeau, dass man irgendwie die Leute auch mit angezündet hat. Ne? Also alle waren so ein bisschen in diesem Sportmodus. Das Witzigste, was mir eigentlich passiert ist, war mein Frühstückskoch, der Farid, der kam irgendwann, und wir haben immer früher, habe ich immer gesagt, Mensch, Farid, du musst ein bisschen abnehmen, ne? Und dann hat er immer gesagt, ah, Chef, du musst abnehmen, ne? Das ist aus dem Iran. Und dann haben wir immer so gegenseitig uns so ein bisschen blöd angemacht, haben Spaß gehabt und war dann alles super. Dann hat er vor 2 Jahren geheiratet, hat ein bisschen abgenommen, hat er immer gesagt, na, Chef, jetzt bist du derjenige, so, ne? Aber alles immer so ganz nett und lieb. Und jetzt durch den Sport, irgendwann stand der vor mir, der war auch länger nicht da, war im Urlaub, und kam zurück und guckte mich so an und sagte, Chef, nimmst du Spritze? Warum bist du so dünn? Und ich sage, Farid, ich trainiere jeden Tag 2-3 Stunden Ausdauer, nix Spritze. Das war dann auch total witzig, und das wurde dann natürlich auch irgendwie so zum täglichen Satz von allen, die dann gesagt haben, ach komm, der Chef, der macht gar nichts, der hat nur abgenommen und sieht gut aus, weil er auf die Sonnenbank geht und sich die Spritze besorgt hat. So, also es war ganz, ganz lustig. Nein, haben alle mitgefiebert, waren auch alle total, standen dahinter. Ich glaube, jeder, der viel Ausdauersport macht, der weiß, da braucht man auch eine Familie. Meine Frau, die hat mich total gut unterstützt und hat auch gesagt, solange es bei einer Langdistanz bleibt und das jetzt nicht dein jährliches Hobby wird, habe ich da gar kein Problem mit. Und sie, so viel sei gesagt, war auch in Rot und sagte danach, ja, also wenn du nächstes Jahr nochmal starten möchtest, das kann ich schon nachvollziehen, sagte. Also
ein bisschen. Aber sie bisschen, kommt ja auch, aus einem Ausdauersport, also ist ja nicht sportlich unbelegt, ne?
Sie ist, witzigerweise, sie sagt ja selber immer, sie sieht aus wie eine Profisportlerin, macht aber ganz wenig, die geht 2-mal die Woche laufen, aber ist jetzt nicht so, dass sie da, die mag das eigentlich überhaupt nicht, ganz witzig. Also die hat früher Leichtathletik gemacht und Fußball gespielt und das recht gut, hat dann aber irgendwann durch die Arbeit auch aufgehört und sagt immer, boah, Laufen ist so langweilig, ich hasse es. Und trotzdem macht es, also ist irgendwie so mehr der Wille macht halt viel mit dem Hund. Aber ja, ich glaube, wenn man mal in Rot ist, wenn man das miterlebt, egal ob als Triathlet oder als Zuschauer oder als Beteiligter irgendwie, das ist ein Virus, der steckt dich an. Also da kannst du dich gar nicht vor schützen. Das ist irre. Also ich kriege immer noch alle 20 Minuten Gänsehaut, wenn ich dran denke, und gar nicht an meine Leistung und gar nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, boah, ich bin der Allergrößte und so. Die Menschen in Rot, dieser Landkreis, diese Helfer, die aus der ganzen Welt da anreisen und kommen, das macht dieses Event so einzigartig. Und das ist, ich bin im Ziel gewesen, mir sind die Tränen geflossen, weil ich gedacht habe, das ist so irre, was da passiert. Das ist, und das hat dann anscheinend meine Frau auch angesteckt. Mein Schwiegervater war auch dabei, der war auch ganz gehypt. Ich muss sagen, also jetzt habe ich die Freikarte, nächstes Jahr nochmal eine Langdistanz zu machen im Rot. Schauen wir mal.
Ja, kleiner Fun Fact. Ich habe heute Morgen irgendwas gelesen von wegen, ja, du musst mir mal die Schwimmtechnik besser beibringen. Also wofür solltest
Ja.
du an der Schwimmtechnik arbeiten wollen, wenn du nicht noch wieder irgendwas vorhättest?
Na, also das Schwimmen hat mich tatsächlich, weil, also wo wir gesprochen haben, habe ich ja gesagt, dass den größten Respekt habe ich vor dem Marathon. Ne? Also alleine das Wort Marathon ist ja schon was, was so ein bisschen für Ehrfurcht sorgt. Jetzt habe ich ja euch auch erzählt, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, schon einige halbe. Und war eigentlich, also bis so 3 Monate vor dem Event habe ich immer noch gedacht, boah, wie willst du das schaffen? Also dieses Koppeltraining hat dann irgendwann angefangen, wo ich dann Fahrrad gefahren bin, 5 Stunden und danach noch irgendwie 4 Kilometer laufen. Das ist ja nichts in diesem Zusammenhang. Und da habe ich schon bei nach Kilometer 1 gedacht, Alter, wie willst du 40 Kilometer laufen? Wie willst du eine Alter, das geht ja gar nicht. Ne? Also zum Schluss hin wurde es immer besser mit dem Laufen und ich habe mich richtig gefreut drauf. Und dann wurde tatsächlich das, wo ich immer gesagt habe, ach, das Schwimmen ist easy, 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 wurde dann zur großen Angst, weil es war ja so warm, die Tage oder die Wochen vor Rot, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein Neoprenverbot sehr groß war. Und also das war für mich, war das Gesetz. Ich habe gesagt, okay, der Neoprenanzug hält deine Beine oben. Das heißt, du hast keine zwei Anker, die hinten im Wasser ziehen musst. Arme, das geht. Du musst dann dich einfach nur fortbewegen. Die Technik vorne, Oberkörper habe ich ganz gut. Ich sage mal so, ab dem Bauch ist, habe ich keine Technik mehr beim Schwimmen. Und habe dann gedacht, naja, Neoprenanzug, der trägt dich. Ja, Ende vom Lied war, es gab dann tatsächlich 0,5 Grad haben gefehlt zum Neoprenschwimmen. Es war dann Neoprenverbot. Und das habe ich auch, das habe ich mit vielen Körnern bezahlt. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe ja vor dem Triathlon in Rot, war ich ja noch mit Jonas Deichmann und einer total coolen Crew, haben wir einen Swimrun gemacht durch Sardinien. Und ich meine, jeder, der Jonas kennt oder dem folgt, der weiß, bei dem ist das alles immer Läufchen und easy und das machen wir dann. Mensch, Philipp, wir machen so ein Swimrun-Event, ganz cool, nur tolle Leute. Wir sind zu sechst und ganz easy und du bist ja eh im Training, da ein bisschen schwimmen, ein bisschen laufen, Abenteuer, gehen schön essen abends. Ja, doch, das hört sich doch super an, so ein kleines Trainingscamp, bisschen entspannter. Am Ende waren es 2 Tage, 100 Kilometer. Also am ersten Tag haben wir 50 Kilometer sind wir gelaufen und 10 Kilometer geschwommen. Und ich war abends, ich lag im Bett im Hotel und habe mir gedacht, wie hast du das geschafft? Also das ist ja wirklich irre. Der zweite Tag war nicht viel weniger, war mit 2 Kilometer weniger schwimmen und 2 Kilometer weniger laufen. Aber da wusste ich dann auch, dass ich auf jeden Fall die Langdistanz schaffe. Ne, weil dann hast du gesagt, okay, wenn du irgendwie 18 Stunden Sport am Tag machen kannst und da über Stock und Stein läufst und dann zwischendurch da Passagen, Kilometer schwimmst im Meer, dann schaffst du das. Und da halt auch Neoprenanzug, dann hast du ja beim Swimrun die Laufschuhe quasi permanent an, auch im Wasser, daher hast du so einen Pullboy zwischen den Beinen, der dich so nach oben treibt. Da macht das Schwimmen unheimlich viel Spaß, weil du auch sehr schnell unterwegs. Du hast auch so Paddles an den Händen. Also das war irre cool. War aber auch, muss man ganz klar sagen, also war eine super Vorbereitung, war dann am Ende, war ich aber auch wirklich am Arsch. Also das war dann schon, waren dann Distanzen, da hatte ich dann quasi meine erste Marathondistanz hinter mir. Aber das war toll. Toller Sport. Tobi und Sidi waren mit dabei, der Bruder von Jonas und der Tobi, auch ein guter Freund, der bei der Challenge Rot auch oft dabei war beim Jonas. Und die beiden sind dieses Jahr Vize-Weltmeister geworden im Swimrun in Wien vor 2 Wochen. Also so Leute waren dabei. Also das war dann schon, aber coole
So viel
Community.
zum Thema Easy,
Ja,
ne? Ganz
genau.
easy.
Aber das Schöne ist ja, man sieht dann selber auch irgendwie, wie man seine eigenen Grenzen verschiebt, ne? Also es ist ja wirklich faszinierend. Beruflich und mental habe ich das mit Sicherheit in den letzten Jahren schon erleben dürfen, aber sportlich ja noch nie. Und sportlich oder körperlich ist, finde ich das fast noch spannender, ne? Weil du irgendwie, du, ja, man glaubt, wenn du 10 Kilometer läufst, dann sagst du, okay, also 20 schaffe ich vielleicht, aber 40 nicht. Und dann läufst du 40 und denkst dir so, krass, du kannst eigentlich noch weiterlaufen. Also, das ist ein irre Gefühl, ne? Also.
Also ich glaube, dass was du sagst, das ist total, total wichtig, dass halt, warum auch immer man ja oft sich so denkt, so außerhalb von der Komfortzone, man weiß ja nicht so, was einen erwartet, soll man sich das überhaupt antun, beruflich muss man es vielleicht manchmal machen oder muss man auch nicht, aber gibt vielleicht dann doch irgendwo einen Anreiz, vielleicht ist es eine Beförderung oder was auch immer, dass man sagt, komm, ich gehe dieses Risiko. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wenn man vielleicht jetzt nicht als Leistungssportler aufwächst, sondern vielleicht als Kind mal Sport gemacht hat, dann irgendwie gibt's passiert halt Leben, keine Ahnung, Ausbildung, Job etc., dass man ja vielleicht manchmal so ein bisschen diesen Zugang zu Sport oder sich sportlich was zutrauen oder auch sportlich was riskieren, wenn man so will. Das ist bei dir gar nicht so unähnlich. Also ich meine, natürlich hast du schon einen sportlichen Background, aber jetzt eine Langdistanz ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dass man da ja gerne mal ein bisschen zurückschreckt, weil man ja dann vielleicht auch denkt, das hast du, finde ich, eigentlich schon ganz gut geschildert, so, naja, ich habe ja ein Leben, was jetzt schon nicht gerade mich nicht ausfüllt, sozusagen, beruflich, man hat ein Privatleben vielleicht auch noch, soll ich mir das dann noch on top zumuten, wie baue ich das irgendwie überhaupt in meinen Alltag ein, nimmt mir das vielleicht ja dann sogar Energie, sozusagen, raubt mir das Energie, die ich anderweitig aber eigentlich dringend benötigen würde. Und das Spannende ist ja, dass es ja offensichtlich genau das Gegenteil ist, also sprich, es hat dich ja, in vielerlei Hinsicht, also bereichert. Erstmal klar, es war ein krasses Abenteuer. Du hast ja schon gesagt, zwar diese Reise an sich war ja schon mal cool bis zum Tag X, der dann sicherlich on top nochmal ein ganz besonderes Erlebnis war. Aber diese Reise an sich hat ja schon dazu geführt, dass du dir ständig irgendwie durch den Trainingsplan und deinen Coach mit neuen Dingen konfrontiert hast, wo du gesagt hast, okay, geht das überhaupt? Kann ich das machen? Da habe ich gewisse Parallelen auch zu damals Ralf mit Renato gesehen, wo du dachtest, okay, ich habe jetzt schon so lange Leistungssport gemacht, jetzt gehst du zum neuen Coach, nochmal zum im Herbst deiner Karriere und der kommt mit Dingen an, wo du denkst so, ey, das ist doch nicht möglich. Also zumindest für mich ist das nicht möglich. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Kenianer oder sowas. Keine Ahnung, für seine Jungs, die er sonst da coacht, mag ja sein, dass das normal ist. Wie soll das gehen? Und wenn man sich aber dann drauf einlässt und vielleicht auch zwei, drei Mal ein bisschen, na, was heißt auf die Schnauze fällt, aber Sachen nicht halt sofort schafft, aber dran bleibt, dann auf einmal stellst du fest, ah, das geht ja doch. Und dann beginnt aber auch so ein Prozess, fand ich jetzt so, wo du denkst, wo ist das Limit eigentlich? Also wie du gesagt hast, ne, wenn auf einmal läufst du Marathon, dann denkst du, ja, aber eigentlich 40 ist, würde wahrscheinlich auch noch weitergehen. Und wenn du dann manchmal, das vergisst man vielleicht so, sich besinnt, wo hast du denn angefangen? Nämlich mit, wie soll ich überhaupt, wie du hast vorher gesagt, 4 Stunden, 6 Stunden in der Woche noch unterbringen? Am Ende trainierst du das Doppelte und denkst dir dann, mit der Fitness, die du dir arbeitest, mit vielleicht auch dann 2-3 Kilo abnehmen. Es geht dir nicht darum, hier zu Hause, dass man jetzt per se immer irgendwie abnehmen muss, aber der Punkt ist ja die Art und Weise, wie es passiert. Es passiert ja durch Bewegung, durch Aktivität, dass du dann deinen Lifestyle ja nochmal ein bisschen veränderst, aktiver wirst, dadurch auch vielleicht ein anderes Körpergefühl dann bekommst, bist vielleicht ja trotzdem auch energized und einfach ja generell gut drauf, weil du irgendwo dieses andere große Ziel so hast. Das ist, glaube ich, relativ spannend und sich da eben drauf einlassen, ist halt oft so ein bisschen dieser erste Schritt, aber der fällt halt auch manchmal wahrscheinlich einigermaßen schwer. Bei dir wissen wir ja schon, du hast jetzt ja nicht einen Alltag, der dich jetzt, also Berufsalltag, der dich jetzt, wie soll ich sagen, es ist jetzt kein 9-to-5-Job. Deswegen, du hast, glaube ich, vorhin im Nebensatz schon so ein bisschen erklärt, aber das wäre die Frage gewesen, die ich mir vorher noch überlegt hatte. So Laufen und Schwimmen kann ich mir jetzt noch relativ okay vorstellen, dass man das irgendwie mal auch in eine Mittagspause packt. Also da ist ja Laufen sowieso, glaube ich, der dankbarste Sport, ne? Brauchst ein paar Schuhe, Sportoutfit, ziehst dich an, gehst raus, kommst zurück, duschst, fertig, kannst du direkt irgendwie weiterarbeiten. Schwimmen, klar, brauchst einen Pool, musst erstmal irgendwo hin, in ein Schwimmbad oder wie auch immer, dann hast du schon ein bisschen Weg hin, ein bisschen Weg zurück oder keine Ahnung, das kostet schon vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber Radfahren ist natürlich, glaube ich, der größte Zeitfresser. Das hast du aber, glaube ich, vorhin schon ein bisschen so beantwortet, dass du gesagt hast, das hast du auf deine freien Tage gelegt, oder? Weil für 180 Kilometer Radfahren im Rahmen von einer Langdistanz, da reicht es halt auch nicht. Weißt du, natürlich kann auch mal eine Stunde Radfahren schön sein, aber mit einer Stunde Radfahren, das hilft jetzt nicht so viel, glaube ich, für die 180 Kilometer, die man da vor sich hat.
Voll. Also Radfahren war die größte Herausforderung von der Zeit her. Und ich muss sagen, ich habe zu Weihnachten so eine Rolle geschenkt bekommen, habe ich mir gewünscht, hier Indoor und habe das dann angefangen und 2 Stunden Indoor-Radfahren, die können noch ganz unterhaltsam sein. Bei 4 Stunden wird es dann wirklich sehr, sehr, sehr öde. Und mein Trainer hat auch gesagt, Philipp, mach das bloß nicht. Ich habe wie manchmal leider nicht auf ihn gehört, weil ich dann irgendwie auch der Hund dann da war und die Zeit dann auch knapp war. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann fährst du jetzt 4 Stunden auf der Rolle, dann kannst du nebenbei noch irgendwie am Laptop ein bisschen was arbeiten. Das ist schon sehr zäh. Geht aber, also, und das fasziniert ja so. Du sagst dir am Anfang, um Gottes Willen, und dann hast du 4 Stunden auf der Rolle oder 3,5 Stunden auf der Rolle und sagst, Vier kannst du auch noch oder viereinhalb würdest du auch noch schaffen. Also, und das ist so, das ist ja das Tolle bei sowas für mich. Ich bin relativ gesettelt, was das Berufliche angeht. Ich werde jetzt 45, also ich habe in meinem Leben schon einiges gesehen. Da kommt noch eine tolle Zeit, keine Frage, aber man ist irgendwie so gesettelt. Und dann kommt so ein Abenteuer auf einen zu und man ist eigentlich wieder wie so ein Grundschüler. Ja? Man hat wieder Leute, auf die man hört, die einem sagen, wo es lang geht. Man hat irgendwie seinen Trainingsplan, wo man abhakt. Man macht wieder Erfahrungen von Dingen, die man neu dazulernt, die man nicht kann. Man macht positive Erfahrungen, dass man, weiß ich nicht, dass die Schwimmtechnik besser wird oder beim Laufen, wie, dass man schneller wird. Man macht negative Erfahrungen, dass man doch nicht so schnell irgendwie schneller wird, wie man sich wünscht, dass man doch mal Tage dabei hat, wo man irgendwie gar nichts auf die Kette bekommt oder sagst, boah, heute war irgendwie alles anstrengend, heute war alles bescheiden. Und das macht, also das hat mir so einen Spaß gemacht, weil ich gesagt habe, boah, geil, das ist so ein bisschen zurück in die Kindheit, in die Jugend versetzt, wo du mal wieder nicht die Verantwortung hast für andere, sondern nur für dich selber und mit dieser Verantwortung irgendwie ja dann auch wächst. Ne? Also das hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, ich war ja gelangweilt von diesem High-Performance, von diesem Gequatsche, von diesem VO2 Max und bla bla bla. Ja, was glaubt ihr? Nach 3 Monaten war ich natürlich genau in dieser Welt angekommen. Also es ist ja, ne, mein besten Freund, ich sage, oh, mein VO2 Max, mein Ruhepuls geht nach unten. Also man ist ja, man kann sich ja gar nicht davor irgendwie befreien. Und ich musste dann auch oft über mich selber lachen. Habe es mit Humor genommen und bin auch sehr dankbar, dass ich auch im Björn, sehr, sehr guter Freund, sehr alter Freund von mir, mit dem ich früher tatsächlich Triathlon trainiert habe, der neidlos anerkennt und so als Freund und Kumpel da war und der dann auch, ach, ich bin jetzt auch wieder gelaufen, ich habe jetzt auch wieder angefangen. Wir haben schon gesagt, ich sagte, jetzt müssen wir dieses Jahr noch einen Marathon zusammenlaufen. das ist einfach schön, ne? Dass man so irgendwie auch nochmal so, ja, so motiviert, sich selbst motiviert.
Werbung.
Ja, Philipp, ich kann mir vorstellen, ein paar Leute haben schon etwas Sorgen vor den nächsten Tagen. Es soll ja richtig heiß werden. Plus, wenn du jetzt in der Vorbereitung so deine langen Läufe machst, da hast du ein Problem, richtig Schlaf zu finden. Und wir wissen ja alle, Schlaf ist überhaupt das Allerwichtigste bei der Regeneration. Wir haben tatsächlich eine kleine, sehr coole, kühlende Idee für euch mit unserem neuen Partner, mit Dax Mian. Das habt ihr so wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, worum es hier gehen kann.
Ja, Dax Mian bietet nämlich Lösungen für einen besseren Schlaf, für euch dann auch eine bessere Regeneration und arbeitet ständig an der Entwicklung der weltweit bequemsten Nachtwäsche. Und der Dax Mian, die haben auch eine Stay Cool Kollektion für eben jene heiße Sommernächte. Und auch die Recovery-Kollektion wird von Sportlern weltweit genutzt, um die Muskelregeneration zu optimieren und somit Höchstleistung zu erbringen. Und die sind auch als Sponsoring im Spitzensport tätig, Ralf.
Absolut. Also nicht nur das Pro Tour Cycling Team verwendet diese entsprechende Muskelregeneration und Recovery-Kollektion bei ihrem Nachtschlaf, ne? Also es geht um Schlafanzüge, ja, um es mal in Deutsch zu sagen. Auch die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, also die sind sowieso ja ein bisschen in der kühleren Surrounding unterwegs. Aber wenn ihr in diesen kommenden heißen Tagen und Nächten und vor allen Dingen nach besonders langen Phasen der Belastung euch ein bisschen runterkühlen wollt und was für eure Regeneration tun wollt, dann empfehlen wir euch Dax Mian. Und Philipp, was uns ja auch immer ein bisschen wichtig ist, ja, Produktion in Europa.
Ja, unbedingt. 100% in Europa hergestellt und da wird natürlich auch auf höchste Standards in Bezug auf das Wohlergehen der ArbeitnehmerInnen geachtet und natürlich auf den Umweltschutz. Es gibt einen Link in unseren Shownotes, über den könnt ihr mit unserem Code BEST15 15% Rabatt erhalten und damit hoffentlich in einen guten Schlaf investieren. Checkt den Code gerne aus in den Shownotes, BEST15.
Also das ist ja erschreckend, dass du so jetzt über Marathon sprichst, ne? Weil vor 10 Minuten hast du noch gesagt, ja, da hat man ja Respekt vor und Ehrfurcht und so. Jetzt so, ja, jetzt laufen wir nochmal einen Marathon zusammen. Ne? Ist ja klar. Weil ja, mir das natürlich jetzt im Kontext ja nur noch wie ein kleiner Teil vorkommt. Ne? Also wir kommen da ja noch gleich zu. dass dir dieser Teil ja auch sehr, sehr gut gelungen ist, am Sonntag in Rot. Ich wollte aber noch auf zwei Punkte nochmal kurz zurück. Du hast das eben so in einem Nebensatz gesagt. Wo waren denn die Low Points? Wo war es denn dann so, dass du gedacht hast, boah, jetzt ist echt schwierig?
Ja, das waren so eigentlich so dumme Situationen, wenn du motiviert zum Schwimmbad fährst und zu blöd bist, zu wissen, dass mittwochs Schulschwimmen ist und du vor verschlossenen Türen stehst. Das sind eigentlich so diese, und dann kommt die, also das hört sich jetzt dramatisch an, aber dann kam so die Panik in mir auf, um Gottes Willen. Heute schwimmen, wie willst du das jetzt noch schaffen? Du musst in einer Stunde musst du im Laden sein, du hast einen Termin dann hast du das. Das Laufen ist heute Nachmittag. Heute Abend kannst du nicht mehr schwimmen. Also diese, und das ist, also eigentlich hört sich das lächerlich an für, das ist ja kein Problem, ja. Also wir sprechen jetzt von der Freizeitaktivität. Aber das ist in diesem Moment, ist das ganz oben auf der Liste ein Riesenproblem. Du schaffst das nicht mehr und Kacke, was passiert? Und ich musste lachen. Irgendwann sagte mein Trainer auch mal zu mir, da bin ich irgendwie eine halbe Stunde kürzer Rad gefahren, als ich sollte. Und dann sag ich, ja, irgendwie so. Und dann war die Zeit knapp. Und dann sagte er, naja, ich werde dich dann in Rot dran erinnern, wenn du es nicht schaffst. Und lachte dabei. Also der hat mir dann auch gesagt, Junge, ob du jetzt eine halbe Stunde länger oder kürzer, das macht nachher jetzt nicht unbedingt, ne? Du sollst jetzt nicht anfangen, irgendwie deine Einheiten zu skippen und nur noch zu sagen, das läuft jetzt alles. Aber auch so dieses, ich bin halt sehr verbissen, wenn ich sowas schriftlich, wenn ich so einen Plan habe. Für mich war ganz, ganz wichtig, dass dieser Wochenplan bei Trainingspeaks grün ist. Dass jede Einheit grün ist und nicht orange und nicht rot und ne, das war mir ganz, ganz wichtig. Total bescheuert, aber genauso funktioniere ich irgendwie auch auf der Arbeit im Kochen. Das muss, die To-Do-Liste muss abgehakt sein. Abends muss das Mise en place stehen. Die Lappen müssen mit Desinfektion getränkt sein. Es muss alles sauber sein und dann starte ich in den Service. Und das war so in meinem Kopf auch, du musst diesen Plan abarbeiten, das muss alles grün sein und dann startest du in den Wettkampf oder in dieses Abenteuer Rot, in dieses Wochenende. Bis dahin musst du das alles erledigen. Ich habe aber auch gelernt und bin auch sehr dankbar dafür, einfach auch also erstmal auf meinen Körper zu hören. Das ist, glaube ich, das aller Wichtigste, was man ganz schnell vergisst, gerade in unserer Gesellschaft. Ja,
Allerwichtigste, gleichzeitig auch manchmal das Schwerste, wenn man zum Beispiel so ein sportliches Abenteuer vor der Brust hat, weil man gern alles grün hat immer im
Absolut,
Trainingsplan.
absolut. Und das ist immer noch ein Prozess, also immer noch auch zu sagen, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt Dienstag, Mittwoch, heute schon wieder richtig Lust habe, Sport zu machen, fast schon ein bisschen eine Sucht habe, aber mich selber bremse und sage, jetzt mach mal ruhig. Am Tag selber in Rot oder am Tag vorher, du hast dann irgendwie auch 35.000 Schritte auf der Uhr, was natürlich fatal ist. Also,
Oh,
ne, das
krass.
musst du irgendwie auch. Ja, da zum Bike-Check-In und da noch, ach, da willst du aber noch mal auf die Messe, oh, guck noch mal, was Ryzen für neue Radklamotten hat, oh, da bei Powerbar willst du aber, ne, so diese ganzen, sind ja alle da, ja, ist ja auch ein Süßigkeitenladen in der Form. Und sich da selbst zu disziplinieren und dann wirklich auf sich zu hören und zu sagen, okay, jetzt gehst du nach Hause, jetzt ist Feierabend, Alkohol feiern, also das ist ja auch sowas, was irgendwie weniger wird. Am Anfang war es noch so, ach, Mensch, da ist der Geburtstag, da würde ich ja schon gerne irgendwie. Und dann am Schluss war es so, boah, ich brauche das gar nicht mehr. Also, ne, was auch schön ist, bin jetzt kein Asket und will jetzt nicht asketisch leben mein Leben lang, aber für diese Phase war das eine coole Zeit. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Flasche Wein und auch mal wieder ein alkoholvolles Bier trinken und nicht immer ein alkoholfreies Bier. Aber in dieser Zeit war das schon irgendwie dieser Verzicht. Am Anfang schwierig und dann wurde es immer lockerer und immer spaßiger. Und so richtige Downs, so richtig, dass ich gedacht habe, jetzt bist du an einem Punkt, wo du keinen Bock mehr hast, die hatte ich nicht. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück, dass ich nicht krank geworden bin. Davor hatte ich wirklich Angst.
Ob das jetzt wirklich Glück ist, ist noch eine andere Frage, ja.
Ja, stimmt, weil ich glaube, ich habe so viel Ingwer-Saft, wie ich im letzten halben Jahr getrunken habe, werde ich in meinem Leben nicht mehr trinken. Nein. Also hab da schon auch wirklich aufgepasst. Man fängt dann auch an, Kontakt zu meiden. Ganz krass, ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Also ich bin auch körperliche Nähe, schätze ich, und Leuten die Hand geben und sowas.
Ja.
Da fängt man dann auch an und sagt, oh, okay, und der ist krank, von dem hält sich fern, da setze ich mal weg. Oh, wenn die soll bloß nicht kommen, wenn die sich nicht gut fühlt, weil man halt Angst hat, ne? Also das ist schon so. Meine Frau sagte irgendwann, oh, ich glaube, ich werde krank. Da habe ich schon, oh Gott, was machst du jetzt? Wo ziehst du jetzt hin? Weil ich Panik hatte. Aber
Schatz, ich wollte
ne.
sowieso die nächsten Wochen mal testwohnen
Ja, so ein bisschen. Nein, aber ich glaube, das hätte mit dem Kopf nochmal was anderes gemacht. Also ich glaube, so eine harte Erkältung oder so, oder dann tatsächlich eine Verletzung. Ich hatte so in den Bändern, ich vergesse immer, wie das heißt, wenn man sich nie dehnt, dann hat
im
man
Hotel.
so hinten im Gesäß so richtig Schmerzen. Das ist so der lange,
Piriformis?
ja, Piriformis ist es, glaube ich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, war ich bei meinem Chiropraktiker, der hat goldene Hände, der Markus. Und dann habe ich gesagt, du musst mir das weg. Da sagte er, da kann ich nichts machen. Du musst dich dehnen. Sag ich, ja, dehnen jetzt, komm, erzähl mir nichts. Du musst es doch weg. Du machst doch sonst alle Schmerzen weg. Da habe ich gesagt, nein, da kann ich dir auch nicht helfen. Und dann musste ich halt so dehnen und Stabi-Training. Also, und alle haben immer gesagt, oh, das ist so ätzend. Und ich habe es das erste Mal gemacht, habe gesagt, super, das machst du jetzt regelmäßig. Ich glaube, ich habe es zweimal gemacht in der ganzen Zeit.
Weißt du was? Da sind die Schmerzen noch nicht stark genug gewesen.
Ja,
Ne,
wahrscheinlich.
weil dann hört es auf. Dann machst du so. Aber gut, das ist sicher, da erkennt man, glaube ich, den Wert von Gesundsein noch viel stärker. Also im Alltag. Ne? Na klar ist das im Alltag blöd, wenn man eine Erkältung hat, aber denkt man, okay, das geht vorbei, eine Woche, okay, dann ist wieder okay. Nur das hat ja einen ganz anderen Impact auf so eine Vorbereitung.
Ja.
Ne? Und dann erkennt man den
Wahrscheinlich
Wert
auch,
von Gesundheit noch mal besser, ja.
ja, wahrscheinlich auch viel für den Kopf, weil irgendwie habe ich gedacht, ich meine, klar, wenn du in einer ganz schwierigen Phase krank wirst, wenn du in der letzten Phase vom Rennen krank wirst, dann hast du wirklich ein Problem oder in der Aufbauphase oder so, wenn dir dann wirklich was fehlt. Aber eigentlich, also, und das war ganz witzig, Christian sagte zu mir auch, sagt er, also ich habe eigentlich eingeplant, dass du mal 2 Wochen krank bist. Ne? Also ich hatte eine Zahn-OP. Da war ich dann auch 6 Tage, durfte ich keinen Sport machen. Da sagte er, das ist gar nicht schlimm. Also das habe ich eh mit eingeplant, dass das mal kommt. Das war auch noch in der Phase, wo es ziemlich am Anfang, das war alles noch erträglich. Aber jetzt so zum Schluss hin, ja, man achtet dann schon auf. Und dann, klar, dann kurz vorher bist du natürlich auch, also ich weiß, 2 Tage vor, also am Freitag vor dem Event, da habe ich auf einmal überall Schmerzen gehabt. Ne? Da habe ich gedacht, oh, mein Ziel ist auch
Der
ganz
absolute
was.
Klassiker, das geht allen Rennen so. Es ist wirklich egal, ob
Was ist mit meinem
Triathlet,
Knie los? Meine Hüfte,
Läufer, es ist immer so
Hilfe.
kurz vor irgendeinem wichtigen Highlight. Ich weiß nicht, ob das so ein, was der körperliche Mechanismus ist, aber der Gefühl scannt er sich nochmal von oben bis unten. Und entweder ist es so, oh Gott, ist das etwa ein leichtes Halskratzen, was ich hier gerade irgendwie verspüre? Kommt das von der Klimaanlage oder von was? Oder ah, warum fühlt sich mein Knie heute so komisch an?
Absolut, absolut, absolut. Und das Witzige, wir waren ja zu dritt dann auch vor Ort oder zu viert vor Ort, und dann habe ich die anderen gefragt, die auch mitmachen. Und ich sage, sag mal, geht's euch auch? Und da haben die, ja, also bei mir mein Knie auch, da hatte ich ja mal Meniskus und ich weiß gar nicht. Also es war total witzig, weil du dann auch, ja, wahrscheinlich, vielleicht ist das so wirklich so der letzte Scan vom Gehirn. Jetzt geh noch mal kurz durch den Körper, sag ihm noch mal, wo er aufpassen muss, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall spannend und am Freitag definitiv auch verunsichert. Ne? Da habe ich gedacht, oh Gott, mein Knie, ob das, ich hatte noch nie was mit dem Knie, also von dem her.
Das ist noch
Aber
besser, dass du noch nie was haben
bist du
sollst.
Freitag quasi angereist oder Donnerstag?
Freitag, ich bin Freitag angereist. Ich hatte noch, Gott, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt erzählen soll, auf jeden Fall nicht verharmlosen. Bin in einer Sache sehr unnachsichtig. Ich fahre immer gerne ein bisschen flotter mit dem Auto, als ich darf. Und jetzt bezahle ich den Preis dafür und werde jetzt erstmal meinen Führerschein los.
Nein.
Ja, bin ich aber, also wie gesagt, ich bin selbst für verantwortlich, und wenn man Fehler macht, dann muss man sich das auch eingestehen. Die große Sorge war natürlich, oh Gott, wenn du jetzt den Führerschein nicht hast, wenn du in Rot bist, dann hast du ein richtiges Problem. Und dementsprechend war ich dann beim Anwalt und habe gesagt, hier Führerscheinentzug und. Und dann hat er gesagt, ja, wir können das so ein bisschen, ja, ich kann nichts versprechen, aber vielleicht haben wir Glück. So, und dann hatte ich Glück und habe den Führerschein dann noch gehabt. Dann war das auch nochmal alles entspannt. Das war nochmal eine kurze Aufregung vor Rot. Ja, und dann habe ich Donnerstag gepackt. Ich glaube, ich habe permanent das Gefühl gehabt, dass ich bestimmt irgendwas
Wichtiges vergessen.
Entscheidendes vergessen habe. Ja, wahrscheinlich eine Tube Gel zu wenig dabei oder eine Elektrolytentablette nicht genug eingesteckt oder was. Also das war dann schon nochmal aufregend. War aber so eine schöne Vorfreude, ne? Auch so das Equipment. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich hatte mir ja natürlich auch noch Laufschuhe geholt, die ich für einen Wettkampf, die habe ich nur in so ein paar Tempoläufen getragen, die sahen noch aus wie neu und mich gefreut auf die Lau, habe die schön eingepackt und mein Neoprenanzug noch mit der Hoffnung, dass ich ihn brauche. Und dann ist das natürlich irgendwie cool, ne? Dann packst du alles ein, lässt das Fahrrad nochmal checken. Mein Trainer ist ja gleichzeitig auch der Fahrradmechaniker, der hat dann das Fahrrad noch, hat noch umgestellt auf Tubeless. Da war ich dann noch skeptisch. Soll mir das jetzt noch machen? Ist das noch eine große Änderung? Hat er sich schon kaputt gelacht, sagt der Junge, beruhig dich mal, das passt schon. Ja, und dann habe ich das Auto gepackt und bin am Freitag recht früh dann nach Rot gefahren. Ja, dann war es, also ich meine, da hat es mich dann schon erwischt, ne? Ich bin dann, habe das Auto abgestellt und habe ja einen sehr guten Freund, der Tom, der schon einige Langdistanzen in Rot gemacht hat, der auch mit Jonas Deichmann einige Langdistanzen mitgemacht hat und der auch aus der Branche ist, also der auch Hotellerie und auch gelernter Koch ist, jetzt Großküchen macht, der hat auch einen Podcast, also Shoutout an Tom, Küchenschnack, Podcast, aber wirklich ein cooler Typ. Und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und hat, ja, einfach so, war ein bisschen Hilfestellung, wo parkt man am besten, wo geht man am besten hin, was machst du am besten, wann. Und dann war ja Christian Schädler auch dabei.
Liebe Grüße, Christian, du hörst ja auch hier absolut öfters rein, deswegen liebe Grüße hier nach Elmont.
Total, der war ja dann auch da, den haben wir uns getroffen und das war dann einfach schön. Ne? Also ich bin eh der Mensch, der irgendwie Freude gerne teilt und geteilte Freude ist für mich doppelte Freude. Und wenn man dann mit vielen Menschen das erlebt, dann ist das noch schöner, weil man irgendwie selbst begeistert ist, aber dann auch die Begeisterung in den anderen Augen sieht. Und hey, dann haben wir Startnummern geholt am Freitag, dann kriegst du die Beutel, dann bist du eh schon mal so gehypt, es war ja geiles Wetter und ja, und dann, was ich eben gesagt habe, nebenbei läufst du und läufst und läufst und also ich habe natürlich dann noch irgendwie gedacht, ich brauche noch das Kühlstirnband für 500 Euro oder für 300 Euro, ich habe es mir nicht gekauft, aber wir waren alle kurz davor, weil du natürlich so gehypt, oh, jetzt ist so heiß und das braucht man wahrscheinlich mit den Steinen da und das brauchst du noch und also so typisch. Weil wir aber alle auf diesen Messen, ne? Oder wir alle Sportler da, dann hast du deine Idole gesehen. Das ist ja in Rot auch wirklich irre. Das ist ja, also kenne ich auch aus keiner anderen Sportart, ne? Dass man ja nicht nur zusammen mit den Superstars auf der gleichen Strecke ist, irgendwie und nicht beim Marathon läufst du denen permanent hinterher. In Rot begegnest du denen ein, zweimal, weil irgendwie dann fahren die auf der zweiten Radrunde vielleicht noch, wenn du schnell genug bist oder kommen aus dem Wasser, wenn du reingehst. Also es ist schon stark, ne? Das war schon eine tolle Stimmung. Ja, und dann haben wir Anna Held noch getroffen. Anna Held macht jetzt in Rot den, ja, im Endeffekt den Frauen-Weltrekord in Triathlon-Langdistanzen am Stück. Er hat mit Rot angefangen, will 50 Langdistanzen am Stück schaffen, will damit auch den Rekord brechen der Frauen. Die hat mir nochmal so viel positive Energie gegeben. Wir waren abends mit denen essen, weil das war so lustig und so locker und so. Die ist total gut drauf. Die hatte gestern einen Autounfall oder ist gestern vom Auto angefahren worden, läuft trotzdem weiter, ist nichts gebrochen. Ich wünsche ihr und drücke ihr die Daumen, also auch da nochmal Grüße gehen raus. Ich hoffe, dass sie es schafft, weil die total positiv war, total gut drauf und hat mir auch nochmal so das Gefühl gegeben, boah, geil, geile Community, coole Leute. Nicht dieses Performance, ich bin hier, sondern wir, das war ein totales Wir-Gefühl. Also da auch, schaut mal bei ihr vorbei und lasst ihr mal liebe Grüße da und ein bisschen Kraft, dass sie das hoffentlich gut überstanden hat gestern. Also ich habe heute Morgen gesehen, dass sie ins Wasser gegangen ist und jetzt dann auch wieder auf dem Rad sitzt. Toi, toi, toi. Ja, und das war dann so der Freitag. Und da bin ich natürlich, könnt ihr euch vorstellen, abends ins Bett gegangen, früh schlafen. Aber das hat natürlich nicht so gut funktioniert, weil man ja dann irgendwie schon mit den Gedanken überall ist. Und dann kam die große Frage, Neoprenverbot, ja oder nein? Und dann war ja, das haben die ja so dramatisch auch über Instagram dann immer jeden Morgen gab es ein Update, ein Wasser-Update, ne, vom Felix. Und das war irre. Also das war wirklich, war dann richtig nervös. Und ja, und es ist wieder ein Grad runtergekühlt. Und oh geil, jetzt sind es nur noch irgendwie 0,5 Grad, das schaffen wir bis morgen oder 0,7 Grad oder was auch immer. Naja, am Ende haben wir den Samstag dann Bike-Check-In, bin rechtzeitig oder früh ins Bett, habe noch Tour de France geguckt, bin großer Tour de France-Fan, habe mir da noch ein paar aerodynamische Sachen abgeguckt beim
Beim Mannschaftszeitfahren.
Zeitfahren. Und staune immer wieder, wenn ich diese Wattwerte und was, wenn man es dann selber macht und wenn man
Ja,
dann
aber
selber wieder.
du hast auch gesehen, wie die sich auf die Fresse gelegt haben da, ne, bei
Oh ja, das war schön.
der
Oh, das war schön. Oh. Aber trotz alledem auch wieder spektakuläre Bilder gesehen und irgendwie auch motiviert gewesen. Ne? Ich, oh, geil, morgen bist du auch auf dem Rad, morgen zeigst du
Tribüne.
an.
Mindestens so.
Morgen, genau, morgen fährst du mindestens so wie Remco und Poggi. Nein, und dann habe ich noch es geschafft, mittags Nudeln zu essen und abends noch anderthalb Pizzen mir reinzuziehen. Und das war
Wow. Das ist ja auch manchmal eine
wirklich,
Herausforderung, so am Abend vorm großen Tag. Das ist ja manchmal so eine gewisse Kluft zwischen Appetit haben und wissen, man braucht eine Menge Carbs für den nächsten Tag.
Und das war, ich würde sagen, so wahrscheinlich das Cleverste, dass ich diese halbe Pizza oder fast zwei Drittel der Pizza noch gegessen habe, der zweiten Pizza. Da war ich zwar voll und die Nacht war jetzt klar. Ich meine, du stehst dann morgens um 4 Uhr ging der Wecker. Ich war um 3 Uhr hellwach, habe dann irgendwie 5 Stunden geschlafen. Mein Whoop-Armband hat natürlich schon Erholungsdefizit und Schlafmangel und was weiß ich. Das darfst du gar nicht angucken,
Das darf
sonst
man
bist
nicht
du
mehr angucken,
sowieso,
ne?
sowieso verunsichert. Aber ich war morgens, ich war richtig gut drauf am Sonntag. Also ich hatte so ein gutes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du da zum Start, zum Schwimmstart. Habe dann den Christian auch getroffen und den Markus. Markus war auch noch dabei, ein Freund von Christian. Und wir drei sind dann gestartet. Der Tom hat uns dann auch noch da in Empfang genommen. Also war irgendwie alles angerichtet für einen spektakulären Tag. Und dann kam die Nachricht Neo-Verbot. Und dann war ich wirklich kurz geknickt, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt bist du mal gespannt, wie du das schaffst. Ja, und dann ist man irgendwie 2 Stunden vor Rennbeginn dann vor Ort. Die Profis gehen ins Wasser. Das sind ja Adonisse vom Herrn. Also das ist ja schon wieder demotivierend, wenn du die siehst, die da reinschießen. Und dann irgendwie gehst du nochmal zu deinem Fahrrad, die Wasserflaschen auffüllen, kommst zurück und hörst, die haben schon die ersten 1,5 Kilometer. Und denkst du dir, Moment mal, wie haben die das denn gemacht? Also das ist irre, also wirklich irre. Und dann haben wir noch gesehen, wie die Profis aus dem Wasser kamen, bevor wir am Start waren. Das war dann auch nochmal motivierend und auch nochmal aufregend, ne? Dann war der Puls irgendwie auch schon bei 180 bei mir, ohne mich zu bewegen, wenn man so gespannt war und so aufgeregt war. Und dann ja, war ja die Lucy Charles Barclay, die ist ja dann als erste Frau aus dem Wasser und vor vielen Profis noch, Männerprofis. Und das fand ich, das ist
Obwohl sie
sowas
später
liebe ich.
gestartet ist.
Ja, später gestartet und also eine Wahnsinnsschwimmerin. Und das hat mich dann, also da habe ich dann auch, das fand ich so amüsant irgendwie, weil das so in meine Triathlon-Welt auch so reingepasst hat, in diese, ich guck mal auf der Flasche, was der trainiert im Wasser und muss dem nochmal erzählen, was weiß. Und dann kommt die Frau und rasiert die ganzen Männer da. Das war schon irre. Haben natürlich mit angefeuert und dann kam die Nervosität, dann waren die letzten 20 Minuten vor Start. Ist dann schon. Und dann kommt auch die Frage, bist du eigentlich bescheuert? Was machst du eigentlich? Was hast du eigentlich vor jetzt? Schaffst du das überhaupt? Ne? Also diese Zweifel. Boah, kriegst du, bist du überhaupt fit genug? Ne? Oh, wie sind denn die Knieschmerzen von vorgestern? Sind die noch da? Ist das noch? Und dann ging es schnell und dann war man im Wasser und dann bin ich relativ gut losgekommen im Wasser, habe dann aber tatsächlich einen ziemlich derben Tritt abbekommen, wo ich mal kurz gedacht habe, jetzt ist vorbei. Also weil ich dann so viel
Am
Wasser
Kopf
geschluckt
dann
habe
quasi,
und
oder?
Panik. Ja, ja, so an der Schläfe, an der Seite. Und war dann, das ist ja wirklich gut in Rot, weil ich bin eh schon an der Seite geschwommen und da ist ja der Kanal, da kann man auch so ein bisschen stehen. Also da hast du dann irgendwie so die Böschung. Und dann habe ich kurz gebraucht. Gefühlt waren das 2 Stunden, waren natürlich wahrscheinlich 20 Sekunden, aber in meinem Kopf. Und da war ich kurz, habe ich gedacht, okay, das war's jetzt, du kannst nicht mehr weiter schwimmen, weil ich so ein bisschen richtig benebelt war. Und das ist natürlich was du auch nicht lernst, ne? Oder was du nicht trainieren kannst. Das ist eng und in Rot ist es gar nicht so eng, weil die ja das echt gut organisiert haben. Aber das waren halt einfach schnellere Schwimmer, die dann von hinten kamen und mich so ein bisschen überschwommen haben. Und dann passiert das, da kann man auch keinen Vorwurf machen. Und danach bin ich dann wirklich so mit angezogener Handbremse losgeschwommen und hatte auch so ein bisschen nicht Panik, aber so ein unwohles Gefühl. Und dann hat es wirklich gedauert, bis ich dann wieder einen Rhythmus gefunden habe und dann gesagt habe, jetzt komm, reiß dich zusammen. Das passt. Jeder Schwimmer, der dann an mir vorbeigeschwommen ist, war dann natürlich gleich, oh Gott, hoffentlich tritt er mich nicht oder hoffentlich passiert nichts. Deswegen, also Schwimmtechnik ohne Neoprenanzug, da werde ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Aber das war dann Schwimmen. Ich war heilfroh, als ich aus dem Wasser gekommen bin. Einfach nur glücklich, dass das hinter mir war.
Und, lass mich noch mal zwei Gedanken ja. zu dem Schwimmen. Also auf der einen Seite, na klar ist das übergriffig von dem Typ, der dich da im Hallenbad fragt, was du denn da überhaupt machst. Ja. Ich habe das Gefühl, dass viele Triathleten und viele Triathlon-Trainer halt auch etwas falsche Schwerpunkte setzen bei dem, was man macht. Ja. Ohne dass ich ja jetzt überhaupt weiß, was du trainiert hast. Es geht auch gar nicht jetzt darum, was du trainiert hast, sondern grundsätzlich. Das ist halt oft, und du hast es ja so beschrieben, ich weiß gar nicht, was die mir draufgeschrieben haben, ja, das ist oft angelehnt an Schwimmtraining. Und das Problem gibt es an der einen oder anderen Stelle auch noch. Schwimmtraining ist halt, hat einen vollkommen anderen Hintergrund. Und Schwimmtraining zielt ja auch auf was ganz anderes ab. Nämlich, dass du eine maximale Leistung über eine bestimmte Strecke erzielst, Klammer auf, die allermeisten Strecken sind ja weit entfernt von dem, nämlich viel kürzer, weit entfernt von dem, was man im Triathlon tatsächlich machen will. Was will man denn im Triathlon machen? Im Triathlon möchte man eine für den Schwimmsport lange Distanz ökonomisch sinnvoll zügig hinter sich bringen. Ja, du willst ja weder maximal da schwimmen, ja, und du willst halt auch nicht die optimale Zeit da haben, sondern du willst eine Zeit haben, die dich befähigt, danach noch ein bisschen Radfahren zu gehen und völlig überraschend noch ein kleines Läufchen hinten drauf zu machen. Das ist also ein vollkommen anderer Ansatz für deine Inhalte des Trainings, die du da machst. Ja, und das ist oft, ich erlebe das oft, dass Triathleten ja sehr viel Spielzeug zum Beispiel dabei haben. Ja, also Pullboys und Pedals und hast du nicht gesehen. Leute, geht doch mal schwimmen. Ja, schwimmt doch einfach mal. Und ich hatte tatsächlich auch gehofft, dass du durch den Swimrun, weil das ja schon sehr ursprünglich ist und das ist ja wirklich auch so ein bisschen back to basics, ja, dass du ein bisschen gefeit bist vor den Fights im Wasser. Mhm. Ne? Weil das ist leider auch so. Auch wenn es, so wie ja jetzt die neuen Regelungen, sowohl in Rot als auch in Frankfurt, als auch bei vielen anderen, also Wellenstarts, nicht so viele Leute gleichzeitig im Wasser und, ist es schon entspannter. Aber diese Klopperei, die geht mir echt auf den Sack. Mhm. Ja, weil du hast es ja selber wahrscheinlich auch erlebt, alle um dich rum, Mensch, viel Glück und so, weil die alle dieselben Zweifel haben, ne? Das ist ja klar, und denselben Schiss vom Schwimmen, ja, es sei denn, die 10% vielleicht, die sagen, okay, Schwimmen, das ist mein Ding, ja, egal. Und du bist im Wasser und denkst, sag mal, hat der mir nicht eben noch gesagt, alles Gute, warum haut der mir jetzt hier bei jedem Abend so auf den Kopf?
Ja.
Ja? Also, und der muss nur 30 Zentimeter nach rechts schwimmen. Und ja. Ja, das liegt halt daran, dass das gar nicht geübt ist, mit vielen Menschen im Wasser zu schwimmen. Ja, also man fährt Rad und übt alles Mögliche, man läuft und übt alles Mögliche, aber ein paar Basics von dem, was sich da beim Schwimmen erwartet, nämlich mit vielen Leuten gleichzeitig zu schwimmen und auch mal an Leuten vorbeischwimmen zu müssen, ja, und überholt werden zu müssen von anderen, das übt man nicht. Plus, hast du einmal den Übergang Schwimmen-Radfahren geübt?
Natürlich nicht.
Verstehst du, das ist ein absoluter Klassiker, dass dieser Übergang nicht trainiert wird. Ja, wir haben das jetzt tatsächlich bei meinem letzten Camp angefangen. Ja, kannst gerne Ende Januar, Anfang Februar mitkommen nach Plaquitas. Wir üben das da, weil es macht was. Ne, weil gerade dann, wenn man nicht ein versierter Schwimmer ist, man spannt ja viel zu viele Muskeln an. Ja, Rücken, Nacken und sowas. Ja, das macht ja alles was mit einem. Ja, schönen Gruß, Tom. Ja, er weiß, wovon ich rede. Weil Nacken kann halt ja dann auf dem Rad ganz schnell ein Problem werden. Ja, du atmest möglicherweise nur zu einer Seite. Dann atmest du Stunde, Stunde 15, 1,5 Stunden, fast 2 Stunden nur zu einer Seite. Ja, was macht es denn wohl mit deiner anderen Seite? Ja, die sieht natürlich anders aus, als wenn du sonntags morgens ja, vom Frühstückstisch aufstehst und sagst, so, jetzt gehen wir mal 4 Stunden Radfahren.
Ja,
Ja, das ist
absolut.
ja eine vollkommen andere Geschichte. Das ist physiologisch vielleicht noch nicht so hart, aber da passieren halt Sachen in deinem Körper. Ja, und der Übergang, der gehört zum normalen Training, gerade für die nicht so versierten Schwimmer, einfach nicht dazu. Und da sind meiner Ansicht nach große Potenziale, aber also auch an alle, die Triathlon machen. Bitte, Leute, hey, ihr seid doch selber diejenigen, ja, wenn einer einen Wasserballhintergrund hat, der schwimmt einfach über dich drüber.
Ja.
Ja, und fertig. Ja, und ich bin jetzt auch vergleichsweise robust beim Schwimmen. Ja, aber ich habe keinen Bock, dass ich Leute permanent schlage. Und ich werde sehr ungern geschlagen übrigens. Ja, also das muss halt auch eigentlich nicht sein, weil es ist genug Platz in diesem Wasser. Ja, man
Was
kann
ich
da
hatte,
jederzeit rechts oder links wegschwimmen, das geht.
absolut, ich hatte so eher den Eindruck, dass die Verunsicherung, weil Neo-Verbot war, war so groß, also es war ja das Hauptthema dann auch im Feld, dass alle so unsicher waren. Und wenn die Leute unsicher sind, und das ist, geht uns ja in der Gesellschaft immer so, dann sind ja die wenigsten, die sagen, oh scheiße, ich bin unsicher, ich fühle mich nicht gut, sondern dann kommt ja gerade dieses Macho-Gehabe und oh, ich mach das, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Und das hatte ich so, es war eine Unruhe auch am Start und es war eine Unruhe im Wasser. Vielleicht habe ich mir das eingebildet, weil ich selber so ängstlich
Nein,
war
ganz
oder
sicher
so
nicht.
unversichert,
Ganz sicher nicht.
sondern ich hatte so das Gefühl von diesem, und du hast vollkommen recht mit dem, ich muss, da muss ich wirklich sagen, da hat mein Trainer sehr gute Arbeit geleistet, weil der hat gesagt, Philipp, du willst keine Bestzeit schwimmen. Du musst gucken, dass du eine Stunde 15, eine Stunde 30 konstant schwimmen kannst. Du musst draußen schwimmen, was ich auch zu wenig gemacht habe. Bin ein bisschen Schisser hier im See. Das war dann die ersten 2 Male schwimmen. Kleine Anekdote. Dann sagte mein Trainer, sag ich, oh, das ist mir schon komisch, wenn da so dunkel unter einem ist und überall diese, das Grünzeug, was sich dann so
Ja,
streift und so. Und
die
das,
greifen einen auch an.
ja,
Ah,
weißt du,
das wäre
sagt
auch
der
nicht
zu
so
mir, pass mal
mein,
auf,
davon ist meine
es
Frau
wäre nicht meins.
komplett überzeugt, die
Ja.
greifen dich an.
Ja, das ist auch so. Da hat deine Frau vollkommen recht. Vollkommen. Und er sagte zu mir, ja, du musst eh mal googeln, was da im Schlachtensee alles schwimmt. Da willst du da eh nicht mehr rein. Da sage
Oh
ich,
Gott.
der Christian, das darfst du mir doch nicht sagen. Da gehen
Das
wir
ist ja
wieder
hier
ins Wasser.
fatal.
Also das ist ja, und dann bin ich versucht immer am Rand
Ein
zu schwimmen.
wunderbarer
Also
See, kann man ganz toll schwimmen.
das muss ich dir aber sagen, das war ein bisschen das Problem. Ich hätte mehr Freiwasser schwimmen müssen, weil ich ja auch dann, was bekommst du nach einem Kilometer, Krämpfe. Und der hat mir das 100 Mal gesagt, mein Coach, und ich habe immer gesagt, ja, der hat Krämpfe bekommen, der hat nicht genug Magnesium zu sich genommen. Was weiß ich, was du denn alles denkst. Ja klar, in Rot habe ich nach einem Kilometer, nach 1,2 Kilometer hatte ich dann schon den ersten, oh Scheiße, jetzt hast du aber einen Krampf, Mensch, was machst du jetzt? Und dann nochmal da, weil du ja im Becken, klar, 50 Meter Bahn, super geil, hier in Berlin, tolle Schwimmbäder, wirklich großes Lob an die Berliner Bäder. Ja, aber du hast halt immer nach 50 Metern stößt du dich ab, machst eine Kniebeuge, bewegst deine Muskeln und das hast du im Wasser nicht. Also
Oder du hältst
viele
an,
Dinge,
ne? Und richtest deine Brille
genau.
oder
Ja,
whatever oder
hält sie
machst mal
mal
einmal den
an.
Nacken beweglich und schwimmst dann
Ja,
weiter. Und das ist
ja.
da halt alles nicht, ne?
Und
Also das
das ist schon
ist
noch mal
wirklich
eine
ein
ganz andere
Plädoyer.
Sache.
Kümmert euch
Ja.
noch mal anders um euer Schwimmen, wenn ihr sowas macht.
Ja.
Ja, was ist halt eigentlich das Ziel danach, ja? Das Ziel ist, mit vielen Leuten gleichzeitig in so einem Kanal zu schwimmen. Ja?
Ja.
Und das mit dem Neo, das höre ich halt verstärkt. Und deshalb bricht da halt auch die Panik aus. Und es ist tatsächlich eine Massenpanik. Ja? Und ich nehme das auch
Ja,
genauso wahr, wie du
ja.
das geschildert hast. Ja?
Ja.
Die Leute denken, ach du Scheiße, kein Neo. Und dann würde ich immer sagen, so, jetzt überleg mal ganz kurz, wie viel von deinem Schwimmtraining hast du denn im Neo gemacht?
Ja,
Ein
ja.
Bruchteil, einen
Ja.
minimalen Bruchteil. Weil im
Aber das
Bad
waren die
schwimmst du ja nicht
besonders
mit dem
guten
Neo.
Einheiten. Das waren die besonders guten,
ja,
schnellen Einheiten.
Ja, natürlich, weil der Neo natürlich den eher schlechteren Schwimmern noch mehr hilft als den guten Schwimmern.
Ja,
ja, das ist ja gar keine Frage. Aber im Sommer, spätestens nach dem letzten Jahr Rot oder nach welchem Sommer auch immer, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es vielleicht bei Sommertriathlons nicht mehr so viele Neo-Schwimmen geben kann. Auf jeden Fall ist ja die Option immer da. Ne? Mhm. Und da muss man ja einfach nur noch mal sich selbst im Training halt auch runterfahren und sagen, okay, ich bin ja eigentlich 95% ohne Neo geschwommen. Also warum soll ich jetzt nicht 3,8? Das schwimmt vielleicht ein bisschen langsamer. Mhm. What the fuck? Ja, ich schwimme halt ein bisschen langsamer, okay. Ja, und selbst wenn du 10 Minuten langsamer schwimmst, ja, vielleicht bewegt sich das so in dem Rahmen, vielleicht eine Viertelstunde. Das ist doch jetzt im Vergleich zu der Gesamtdistanz vernachlässigbar. Ja?
Ja, total, total.
Aber durch dieses, oh, wir machen ein großes Ding draus und jeden Tag Social Media und ne, das natürlich ist das ein Service für euch alle, aber das schürt die Panik.
Ja, hat es auch. Also das,
weil das macht ja aber jeden Tag die Befassung, oh mein Gott, wir können nicht mit Neo schwimmen. Hm. Ja und?
Ja,
ja und? Schwimm doch einfach, ist doch wurscht. Ja, ich schwimme ein bisschen langsamer. Ja, klar, also selbst meine Frau, die fantastisch schwimmt, ja, schwimmt mit Neo schneller.
Ja.
Ja, aber ja, natürlich klar, nicht prozentual so viel, wie wir Nichtschwimmer mit Neo schneller schwimmen. Mhm. Ja, ist so. Ja, das ist genauso, wenn es ganz stark windig ist, da kommen wir ja gleich noch zu, da fährst du übrigens auch langsamer Rad.
Ah, ja,
und du sagst ja nicht, oh mein Gott, es regnet. Oh mein Gott, es windet. Da sagst du, ah, scheiße, wird ein bisschen härter am Rad. Ne?
Ja.
Verstehst du, das ist der Unterschied einfach nur in der Betrachtungsweise. Das ist also aus meiner Sicht ist das ein psychologischer Ansatz, wie man
absolut
darauf zugeht. Ja.
Absolut. Aber also das kann ich nur allem zustimmen. Ich habe viel gelernt, deswegen, und das nehme ich vorweg, deswegen ist der Reiz auch groß, nochmal eine Langdistanz zu machen. Mhm. Nicht, weil ich sage, ich will besser werden, sondern ich will diese Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach mitnehmen. Und jetzt würde ich sogar sagen, ich würde es liebend gerne auch nochmal ohne Neoprenanzug schwimmen. Also, mhm, weil jetzt sage ich, Mensch, das geht, das ist machbar.
Absolut.
Total. Absolut. Ja. Und wenn ich ein bisschen mich mehr im Wasser orientieren kann und ein bisschen vielleicht auch das Umfeld mir fernhalte, dann wäre ich auch eine Zeit geschwommen, wo ich weitaus zufrieden gewesen wäre. Also ich war sowieso zufrieden. Mein Ziel war ja immer noch ankommen. Also ich habe ja gesagt, alles, was unter 14 Stunden am Ende ist, ist super.
okay, da warst du sehr weit von entfernt. Also nach unten.
Ja, zum Glück. Zum
Deutlich
Glück.
Nein,
aber das war schon trotzdem immer so mein Ziel. Waren immer, ich habe gesagt, okay, du willst jetzt irgendwie Daylight Finish, wäre super. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, alles, was unter 14 Stunden ist, super. Ne, so, ja. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ich weiß ja gar, also ich wusste
was
gar nicht.
Was passiert mit dem Körper da irgendwann dann, ja?
Na, so, was kommt da noch? Ja. Und ja, also aus dem Wasser raus, ich war wirklich einer der glücklichsten Menschen, habe mich gefreut. Es sind Bilder entstanden, wo ich jetzt schon so lachen muss, weil ich dann tanzend aus dem Wasser gegangen bin. und dann habe ich festgestellt, dass doch wenig Beutel noch in der Wechselzone waren. Ich glaube, du warst sehr langsam. Also das war dann so mein erster Eindruck. Habe ich gedacht, hier ist aber schon ganz schön viele Beutel weg. Ne? Also irgendwie komisch.
Wo sind die alle?
Und dann habe ich das erste Mal gespürt und erlebt, warum alle so begeistert sind in Rot, alle Triathleten. Die Helfer, die da sind, haben alle ein Lächeln auf den Lippen.
Ja,
die helfen dir, die machen den Beutel auf, helfen dir. Was brauchst du? Sonnencreme? Ich sage, ich weiß gar nicht, ich hatte noch eine Radjacke dabei, weil ich nicht wusste, oh, die Jacke brauchst du nicht, ist warm genug. Und Sonnencreme, hast du dich heute schon? Also es war wie, als wäre meine Mutter da, die mich da umsorgt. Das war irre, das war wirklich irre. Und dann bin ich aufs Rad und Rad ist meine Disziplin. Ich fahre unheimlich viel Fahrrad, unheimlich gerne Fahrrad. Und das hat dann auch sehr schnell sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du schon mal so eine Langdistanz machst und vielleicht auch, dass deine einzige Langdistanz ist, dann willst du natürlich auch mal so eine blaue Karte bekommen, also eine Strafe vom Referee.
Aha.
Muss man ja auch noch mitnehmen, muss man erleben, damit man dann noch eine Geschichte erzählen kann. Also bin
für
ich
Draften oder für was war das?
Ja, das war, ja, pass auf, das war eine dumme Situation, weil neben mir einer gefahren ist.
Mhm. Klammer auf für alle, die noch nie Triathlon gemacht haben und für dich, Philipp P., Das sagen sie alle, die eine Karte gekriegt haben.
Ja, nee, ja, das stimmt.
Das war eine ganz dumme Sache. Das war ganz unglücklich, ist das gelaufen.
Also, ich muss eins sagen. Also, und wirklich bei allem Respekt und mit ein bisschen Humor gesehen. Mich wollte jemand überholen. Mhm. Der hatte aber nicht die Kraft, mich wirklich zu überholen. Und der hing schon lange so auf halber Höhe. Und dann hat er sich irgendwann so ein Herz genommen und hat gesagt, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas, dass ich ihn packe. Weil der wollte natürlich nicht in meinem Windschatten fahren, das habe ich ja verstanden. Und dann ist der so gleich aufgefahren und ist relativ lange neben mir gefahren. Also es waren schon Minuten, nicht Sekunden, sondern wirklich. Und dann ist natürlich der Fahrer, der vor uns war, den haben wir dann irgendwann eingeholt. Also war ich eingekesselt. Ich hatte einen neben mir und einen vor mir.
Ja. Konntest ja nicht rausfahren quasi.
Ich muss bremsen, ganz klar. Das sagen die Regeln, muss bremsen und dann überholen. Hab natürlich auflaufen lassen und war ja klar, bin dann, weiß nicht, 10 Zentimeter vor dem Vordermann hergefahren und habe gewartet, bis der andere dann endlich an mir vorbei ist, um auszuscheren. Mit dem Gegenwind, den wir hatten, habe ich natürlich das Motorrad nicht gehört, was die ganze Zeit hinter uns gefahren ist. Und dann habe ich gleich die blaue Karte bekommen. Und ja, ist irgendwie im Nachhinein witzig. Ich war natürlich dann total irgendwie nicht verunsichert, aber war dann auch so ein bisschen sauer auf mich selber. Am meisten ist man ja dann auf sich selber sauer und sagt, ich meine Güte, so einen dummen Fehler. Und dann hatte ich so Panik, weil ich gedacht habe, weil der gesagt hat, sie müssen bei der nächsten Penalty-Box rausfahren. Und ich habe gesagt, wo ist hier die Penalty-Box? Weil ich natürlich, also soll ich mir das merken? Hätte ich mir das gestern angucken müssen und und. Und das hat lange gedauert, ja, bis sie kam.
Sag mal, ja.
Ja, richtig. Ja, hätte ich. Und bin dann auch rausgefahren, habe dann da meine...
Also die kann man ja sehr gut erkennen, zum Glück. Ne?
Zum Glück, zum Glück. Ja. Und die waren auch selbst die Leute, die da waren, waren
die sind, total... Die sind nice da, ne? Oder? Das ist echt total. Immer so. Das ist eigentlich ein also Happening da bei den Dingern, ja.
Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, irgendwie cool, ne? Hast du noch mitgenommen. Das ist natürlich ärgerlich, fehlen dir irgendwie am Ende wahrscheinlich 10 Minuten mit anfahren und Pause und wieder reinfädeln und so. Aber das war dann
okay. Wie lange
okay.
muss man denn da in so eine Strafe?
Nee, 6 Minuten waren es, oder? 5?
Ja, also nee, okay. ich hab tatsächlich gar nicht,
glaube, ich bin mir aber
hat es ja ein paar Regeländerungen gegeben. Ich hatte immer 5. Also ich hatte bei meiner letzten Strafe 5. Das war eine ganz dumme Situation.
Ja, ganz dumme Situation, das glaubt ihr gar nicht, wie das passiert ist.
Also an der Stelle möchte ich ja mal noch zwei Dinge. Ich hasse Windschattenlutscher. Ja,
ja.
Weil grundsätzlich ist das ja ein nicht Drafting-Rennen. Ja? Also man darf eigentlich nicht Windschatten fahren. Aber es ist halt einfach die Realität, dass in vielen Teilen des Rennens, also bei den Age-Groupern, es einfach so eng ist. Und Leute, alle, die das schon mal gesehen oder mitgemacht haben, ihr wisst genau, wovon ich rede. Ja, da sind natürlich große Gruppen beisammen. Wenn du da jetzt hingehst, mit dem gleichen Maßstab misst, wie du das erlebt hast, dann musst du da 20 Mann oder 30 Mann anhalten. Mhm. Ja, weil die fahren nicht ein paar hundert Meter so, sondern die fahren dann 50, 80, 100 Kilometer so, weil die halt dann in einem Bereich sind, wo es halt sich klumpt. Ja, was sollen die Leute machen? Sollen die alle anhalten? Ja, das ist halt einfach mal, wenn man sehr viele Menschen auf der Strecke hat, sind das Problemlagen, die entstehen. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass da jeder dann ein armes Schaf ist, sondern da sind natürlich auch genug Kolleginnen und Kollegen dabei, die sagen, ja, Groovy, dann fahren wir halt jetzt hier Peloton. Ja, das ist natürlich was anderes, ja, das macht halt auch Spaß, ist ja wunderbar, ja.
Andere Sportart, ja.
Aber ist eine andere Sportart, ja, ist halt einfach eine andere Sportart, ne. Aber das,
wobei
das
ich, ist halt witzigerweise,
normal in dem Bereich, ja, wo man da halt unterwegs ist, ne?
Ich habe erfahren, dass die zweite Radrunde zum späteren Zeitpunkt des Rennens tatsächlich so ist, dass die Marshals die meisten dann schon im VIP-Zelt sind, weil das Essen hervorragend sein muss. Also das war dann auch Thema im Vorgespräch, wo ich dann wirklich im Peloton, wo ich dann wirklich auch lachen musste, wo alle gesagt haben, erste Runde musst du wirklich aufpassen, die zweite Runde, da sind dann kaum noch Leute unterwegs, also kaum noch Marshals unterwegs. Nein, aber die Erfahrung hat man gemacht, irgendwie witzig und wie gesagt, auch da total nette Menschen und ja, und dann erste Mal Solarer Berg. Ich meine, da sind mir dann auch die Tränen gelaufen. Dass ich weiß nicht, wo man das in Europa bei einem Amateurrennen so erlebt wie da, dass man wirklich auf den Berg zufährt und eine Wand an Menschen vor einem steht, die wie bei der Tour de France kurz vor dir da vom Rad wegspringt. Das ist irre. Also das ist, ich habe zum Glück die Sonnenbrille angehabt, weil da, also die, ich hatte Tränen in den Augen, ich war so emotional gerührt. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, warum. Also es ist, ne, du wirst ja die ganze Zeit angefeuert, aber dieser Moment da an dem Berg, das war nochmal, die schreien deinen Namen und feuern die Leute an, laufen ein paar mit. Und also das ist irre, das ist wirklich, wirklich irre. Mein Trainer hat zu mir gesagt, Philipp, die Leute, die Zuschauer, die da sind, die sehen nicht, ob du 5 km/h schneller fährst oder nicht. Also halt deine Geschwindigkeit. Was habe ich gemacht? Bin aus dem Sattel gegangen und habe alles gegeben. Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Es war wirklich.
Ja, und natürlich war ich ja, oben. Das Schöne ist ja, dass, also Berg würde ich ja immer sagen, nee. Ja. Das ist ein Hügelchen im Prinzip, ja. Nur das ist halt ja nun mal der Spot, wo halt alle stehen. Ja. Und das Freundliche ist ja, wenn man rauskommt, also aus diesem ja, Defilé der ganzen Menschen rauskommt, oben geht es ja weiter mit Steigung, ne? Es ist ja noch nicht vorbei da oben. Ne? Bis zu der Verpflegung oben geht es ja weiter mit Steigung.
Ja, und du hast ja vorher den Kalvarien, der ist ja eigentlich viel länger und viel
Genau.
Das sind ja keine, also du gebe ich dir vollkommen recht, das sind ja keine Riesenberge. Das sind halt in dieser. Also nach dem Schwimmen und dann in dieser ganzen Triathlon-Geschichte ist das schon anstrengend, keine Frage, und ist schon ein Anstieg. Die Strecke generell ist ja sehr schön, weil die sehr hügelig ist.
Total,
also du hast schöne, schöne Abfahrten oder schöne, konstante Abfahrten, die so leicht abläufig sind, wo du wirklich dann auch Gas geben kannst und dann nimmst du das wieder für den nächsten Anstieg mit. Das hat schon echt irrsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten viel Wind, wir hatten Regen, das hat mir alles nichts gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat am Ende natürlich dann irgendwie Durchschnittsgeschwindigkeit gekostet und ein bisschen mehr Körner gekostet. Aber da war ich, also ich muss sagen, das Fahrradfahren habe ich total genossen. Ich war erstaunlich oft und lange in der Aero-Position. Das habe ich auch mit so einem Augenzwinkern immer gesagt. Ja, du, ich kann auch Oberlenker fahren oder mal Unterlenker oder so. Bist ja Rennradfahren gewohnt. Hab das aber echt gut weggesteckt. Der Nacken tut dann einem weh und so diese ganzen Sachen. Das, ne, trainiert man auch nicht genug, um dann festzustellen, 180 Kilometer da so auf dem Fahrrad zu liegen. Und wie du es eben schon gesagt hast, einseitig atmen beim Schwimmen und da schon, weiß nicht, eine Stunde 45, eine Stunde 50 im Wasser liegen, das macht was, ne? Also das war da, ich war dann echt froh. Und ich musste auch lachen, wenn du dann so diese High-End-Fahrräder siehst und diese High-End-Performer, die da auf den Fahrrädern mit ihren Anzügen liegen und dann fahren und dann guckst du, die letzten 30 Kilometer hält jeder sich fest an seinen Armpads und ist so aufrecht auf dem Fahrrad, weil er nicht mehr kann. Also ist dann irgendwie auch amüsant, ne? Also irgendwie auch lustig.
Gut, du konntest dem ja widerstehen, in die ultimative Materialschlacht einzusteigen. Ja, du hast ja dein Rennrad gepimpt, sozusagen.
Ja.
Mit der Aero Extension. Da muss ich sagen, Chapeau. Ja, weil du hast ja um dich herum gesehen, wie viele Menschen in
Materialschlacht.
In dem Bereich, wo du unterwegs warst, mit den, wie soll ich sagen, mit den Edelpfeilen unterwegs waren. Ne?
Ja, irre. Also wir haben mal ausgerechnet, was in der Wechselzone an Fahrrädern steht. Wenn der Durchschnitt 8.000 Euro wäre, was ich glaube ich gar nicht so unrealistisch ist, was ich da gesehen habe, dann sind es glaube ich 26 Millionen.
Wahnsinn, ne? Ja.
Also das ist irre, oder?
Wow.
Und ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der nicht im Carbonrad unterwegs ist. Es gab den einen oder anderen Pionier, der gleich wie ich unterwegs war, im Stahlrahmen oder im Alurahmen. Natürlich, und das am Ende denkt man sich, jetzt würdest du gern mal wissen, wie der Unterschied ist. Wärst du da wirklich noch mal 2 Minuten schneller und oder 20?
Deutlich mehr als 2 Minuten schneller.
Ja, also ja. Das
ich würde mal
muss ich sagen.
Wenn du die gleiche Zeit wie jetzt auf dem Aerolenker verbringst, 20 Minuten.
Boah, krass.
Wow.
Würde ich, das mal dann grob, schon Unterschied. Würde ich mal grob tippen. Ja.
Dann sind 10.000 Euro ja gut eingesetzt.
Absolut.
Darauf spekulieren die ganzen Radhersteller auch.
Oh, Wahnsinn. Das hört ja nicht, das Fahrrad ist ja jetzt schon, also Fahrrad ist ja schon selbstsprechend, dass da jeder ein Triathlon-Fahrrad fährt. Was ja jetzt Jetzt hat ja auch jeder schon einen Aero-Helm. Also das ist ja der nächste Clou. Die fahren ja alle damit mit Raumschiffen auf dem Kopf rum, wo ich denke, das gibt's gar nicht. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich unvorstellbar. Ja,
was die Industrie da Kohle verdient. Das sind die Freaks, die sich den Tag vorher noch die Tour de France angucken und denken,
ja,
so geht's.
So, den brauche ich noch. Ja, aber das hast du ja auch auf der Messe. Also ich glaube, dass die ganzen Hersteller, die noch diese Swimskins dabei hatten, die hatten ja, die erlaubt sind, diese Anzüge, die ja nichts anderes sind wie mein Rennanzug auch, die haben noch ein Heidengeld gemacht. Also
was kostet? Ich habe keine Vorstellung, nur das für ist die Leute preiswert. Zu Hause.
Ja, die
sind schon auch sauteuer.
250.
Ja, ich hätte jetzt gesagt sogar noch mehr. Also was ich in der Hand hatte, waren so alles über 300 Euro, ne?
Boah, krass.
Okay. Gut, aber ich glaube, du kannst irgendwie bei 150 oder so einsteigen, ne? Also sagen wir mal so.
Aber die waren dann schon ausverkauft.
Ja, das mag sein.
Da haben sie dann schon alle schon weggeräubert.
Ja, klar.
Die haben sie schon weggeräubert, ja. Wobei ich
da ist der Benefit kleiner.
Ja.
Viel kleiner.
Ja, aber mental vielleicht auch groß. Weil man sich denkt, okay, kein Neo, aber es ist bestimmt, wenn andere Leute das auch kaufen und es heißt Swimskin, ist es bestimmt viel besser noch als mein eigentlicher Rennanzug.
Genau so.
Heißt nicht sogar Speedsuit?
Oder Speedsuit? Oh, noch besser. Speedsuit.
Speedsuit, okay.
Ja, ich habe mich gewehrt gegen so einen Ganzkörperanzug, habe ich gedacht, das brauchst du nicht. Und dann hatte aber mein Trainer gesagt, auch Philipp, überleg das mal, wenn du dich da umziehen willst und so. Nicht wegen der Zeit. Er hat immer gesagt, wir sprechen bei dir nicht von Wechselzeit, die Minute oder zwei oder fünf sind scheißegal, sondern einfach der Komfort. Du kommst da rein, du hast das Ding an. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte mal einen bei meinem Triathlon-Debüt, als ich 20 war, also vor 25 Jahren. Und da habe ich mir so, der war nicht gut. Und dann sagt er, naja, die Entwicklung ist da schon hingehend weiter.
Fortgeschritten.
Die kann man wirklich jetzt auch tragen.
Ein Müh-Fortschritt.
Und, ja, und dann konnte ich auch nicht anders und habe über Connections dann bei Ryzen mir da so einen Anzug gegönnt. Und Chapeau, ich verstehe, warum so viele den anhaben. Das ist schon, das Ding liegt schon sehr gut am Körper und das hat schon Spaß gemacht. Ne? Also das war wirklich gut.
Ganz spannende Entwicklung, die da gerade passiert, also für die Profis jetzt, ne, geht halt die Entwicklung dahin, dass die Race-Anzüge für den Radbereich optimiert werden. Weil da spielen die natürlich eine extrem große Rolle, ne? Also dann tatsächlich auch, wo sind die elastischen Zonen, wo sind die festen Zonen? Ja, die gehen halt dahin, dass du dann auf dem Rad eine bestimmte Position leichter einnehmen kannst. Ja, Klammer auf, das ist jetzt nicht die ideale Position fürs Laufen nachher. Ja. Also wo sind dann steife Elemente oder steifere Elemente oder festere Elemente in dem Anzug? Ja, dann natürlich halt auch, was an Beinen halt an Luft vorbeifliegt und an den Armen. Ne? Du hast ja lange Arme, ist ja der, also ne, mindestens bis zum Ellbogen ist ja der Trend und so weiter und so weiter. Alles nicht ideal zum Laufen nachher. Was hat Lucy Charles Barclay gemacht, weil du das vorhin schon gesagt hast? Hat den Anzug komplett ausgezogen und ist mit einem Läufer-Outfit dann nachher, ne? Also ein typisches Läufer-Outfit. Die hatte eine Sprinterhose und einen Top an. So wie jede Marathonläuferin, die wir irgendwo als Top-Marathonläuferin sehen.
Ist natürlich luftiger dann auch beim Laufen. Also zirkuliert natürlich mehr Luft. Andererseits stelle ich mir dann die Frage, wo passen dann da die ganzen Sponsorenaufdrücke drauf? Weil das ist ja der Vorteil ja sonst immer. Oder was heißt nicht der Vorteil, aber es ist ja mindestens genauso wichtig, wenn du dann so ein Ding gewinnst, dass du dann zwar die ganze Rennen das Ding offen hast, aber dann wieder zumachen kannst, damit die 37 Sponsorenlogos da sind. Das ist natürlich dann von Lucy Charles Barclay. Ja. Nicht, also weiß ich nicht, wie das Outfit war, ich habe es bei ihr nicht gesehen, aber wo sie das noch unterbringen.
Also sie ist jetzt nicht in dem Bereich, wo sie ganz dringend dieses eine Foto bräuchte, um mit ihren Sponsoren zu überzeugen.
Ja, aber ist ja theoretisch eine Kandidatin, bei der das schon mal vorkommen kann, logischerweise. Ja,
absolut. Das habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm, weil ich weiß nur, dass sie sich komplett umgezogen hat.
Okay. Also eigentlich vom Ding her sehr sinnvoll irgendwie so, wenn man sich denkt, es ist viel luftiger.
Ich habe das tatsächlich die letzten beiden Rennen auch gemacht, weil ich die Anzüge auf dem Rad super angenehm finde, aber beim Laufen echt unangenehm finde, weil ich fühl mich im Oberkörper da total eingezwängt beim Laufen. Und fand das wahnsinnig angenehm, ja, auch so von Schweiß, Salz, ja, und so, ja, einfach einmal alles aus, ja, Short an, ein Labbershirt an und los. Frage? Das nimmt gar keine Zeit. Also das nimmt.
Das wäre, so ich wollte gerade sagen, mit der Zeit wahrscheinlich, weil ich wollte sagen, ich habe keine Vorstellung, wie eng ist das? Kriegt man das auch recht zackig ausgezogen, ja, in so einer Wechselzone? Oder klebt das dann total an dir mit Schweiß und allem möglichen Zeug?
Okay. Das ist, also das ist, kriegst du viel besser ausgezogen als ein Neo. Neo ausziehen, das dauert halt eine Weile, bis du die engen Beine runter hast über die Füße. Das ist halt ein Punkt. Aber das hast du ja bei dem Anzug nicht. Ja. Den Anzug kannst du in einem Rutsch runter und das geht ganz schnell. Aber ich fand es halt super, super angenehm. Einfach wirklich auch subjektiv angenehm. Weil das hat ja jetzt erstmal keinen großen Impact, was die Lauftechnik oder was angeht. Ne? Aber wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann frei atmen oder ich kann nicht frei atmen, das finde ich schon einen großen Unterschied.
Ja. Absolut.
Also das ist eine spannende Gegenbewegung, die da gerade stattfindet. Und du weißt ja, wie es ist, ja, wenn das ganz vorne angefangen wird, dann
setzt
sich das ja sehr, sehr schnell halt in andere Bereiche fort.
Ne? Dann laufe ich nächstes Jahr in der Speedo.
So sieht es nämlich aus.
Das wäre Back to the Roots, ne? So war das
Fares, nämlich früher. Fares al-Sultan.
Klar.
Ne? Mit der Speedo und dem, dem Bustier.
Ne? Ja.
Oh, ja, aber also, ich bin ganz sicher, dass wir in den nächsten 2 Jahren also deutlich mehr Leute noch sehen werden im Profibereich, die diesen Move machen. Die dann sagen werden, okay, runter das Ding und Split Shorts an und dann entsprechend auch. Wir haben ja mit unserem Partner Dax Milian über kühlende Materialien gesprochen. Es gibt da ja inzwischen so geile Laufklamotten halt auch mit kühlenden Materialien, ja, die sich einfach durch die Bewegung, durch die Luftbewegung am Körper einen Kühleffekt haben. Das ist schon relativ geil beim Laufen. Dass du dann nicht den schon vollgeklebten Anzug, den du schon seit 8 Stunden an hast, ja, den einfach mal loswerden, das ist nicht so schlecht. Mhm. Ja, und dann ist übrigens auch was anderes, wenn du dir dann ein Wasser nochmal überschüttest oder so, das ist ja dann halt auch logischerweise in dem Shirt als Kühlungseffekt.
Ne? Aber
Philipp, Philipp V., du hast ja das gemacht, was jeder ja machen muss, auf der Messe halt nochmal nachgeladen, ne?
So ein bisschen, natürlich. Oh. Und da war ich habe eben mich lustig gemacht über die Steinchen im Stirnband. Ich habe die günstigere Variante, ich habe so eine Mütze gekauft. Ich weiß den Hersteller gar nicht, ich will jetzt auch gar keine Werbung machen, aber die Mütze ist sensationell. Die hat auch so wie so Lappen drin, die sich dann immer wieder vollsaugen mit Wasser. Und ich hatte ja tatsächlich die Community gefragt, weil ich so einen richtig schönen bescheuerten Hut mir angezogen habe und gefragt, ob ich mir den nicht holen soll. Und dann haben natürlich alle gesagt, ja, unbedingt.
Den hatten sehr, sehr viele übrigens tatsächlich an. Das war so ein Krempenhut, ne? So ein Anglerhut.
Ja.
Okay.
Ja, weil der
aber Sam, läuft sich's mit dem geil irgendwie?
Ja, aber es ist halt eine Frage der Kühlung, Philipp.
Ja, gut, okay, ja, klar. Ne?
Ja. Aber Sam Lightlow
hat den Hut, oder? Mit Kinnriemen.
Ja, genau, der hat den doch berühmt gemacht.
Ne? Stimmt.
Nee, ich habe mir dann tatsächlich eine Mütze geholt, weil meine Frau auch gesagt hat, komm, bitte kauf dir diesen albernen Hut nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast ja recht.
So ein bisschen Restehre hat man ja noch.
In der Hinsicht. Und bin dann im gleichen Anzug, also und ich gebe dir vollkommen recht, ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, also ich bin super in diesem Anzug laufen, ich kann da super laufen, ich habe den aufgemacht, dann habe ich auch genug Luft bekommen, aber dieses Klebrige, da sind ja dann auch schon, das ist ja nicht nur Schweiß, sondern da sind ja dann auch beim Trinken irgendwie schon gefühlt irgendwie 0,5 Liter
Dextrose. Kohlenhydratgetränk wahrscheinlich eingesickert.
Und das ist ja, klebt ja alles und ist schon so, aber auch da, Fahrrad abgegeben, Laufzone, du guckst in den Lauf rein, in die Wechselzone beim Laufen, nur freundliche Gesichter, alle helfen dir sofort, alle bauen dich auf. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft gehört, wie gut ich aussehe, also egal wie ich aussah, jeder sagt, Mensch, super siehst du aus, toll, das schaffst du jetzt auch noch, das baut dich total auf. Und dann war so der einzigste Punkt, wovor ich Angst hatte, war tatsächlich vom Fahrrad aufs Laufen, weil ich Laufen in dem Training, was ich gemacht habe, war ich wirklich fit und ich habe gesagt, boah, Laufen, das macht Spaß, das ist cool. Nach 180 Kilometer Radfahren und dann nochmal, alleine das Wort Marathon ist schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hatte ich Angst. Und dann bin ich aber vom Fahrrad gestiegen und dann tut dir ja alles weh. So für 30 Sekunden denkst du dir, okay, das war's jetzt. Du legst dich jetzt da auf die Bierbank und die können alle schön mal laufen, aber du machst es nicht. Und wenn du im Zelt angekommen bist, denkst du schon wieder, naja, eigentlich funktioniert das. Und taktisch sehr klug, ich habe mir noch Laufschuhe gekauft, habe ich eben erzählt, die dann auch kaum genutzt waren. Da habe ich dann auch viel Geld ausgegeben für und das war natürlich dann.
Also da musst du natürlich jetzt einfach mal allein schon wegen Philipp, aber auch für uns alle sagen, was es für Schuhe waren, weil ich bin ja bei diesem GTI RS Form, hast du nicht gesehen, immer hinten, aber Philipp kennt alle Modelle in- und auswendig. Also mit den Jahreszahlen des Erscheinungstermins.
Das ist sehr gut, weil also zum Laufschuh muss ich sagen, mein Trainer hat zu mir gesagt, wie viele Paar Laufschuhe hast du? Habe ich gesagt, eins. Er sagt, das ist schon mal gut.
Schon mal besser als keins.
Genau. Kauf dir ein zweites, kauf dir kein teures und kauf dir keinen Laufschuh, der Unterstützung hat.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber das verkaufen die mir immer, weil ich so, und dann sagt er, hör nicht auf die, hör auf mich. Du musst deinen Fuß trainieren jetzt, dass der Kraft bekommt, dass der Muskel bekommt. Und das war für mich irgendwie logisch. Er sagte, tut ein bisschen weh am Anfang, war für mich auch logisch. Hat es auch, aber ich bin relativ schnell dann einfach auch dadurch, dass ich am Anfang ja nicht viel gelaufen, also ne, dann so 5 Kilometer und so ein bisschen reinkommen, habe ich das ganz gut geschafft, dass mein Fuß stabil geworden ist. Und da bin ich so, ich habe einen ziemlich breiten Fuß, bin ich von Joey Nimble, diese deutsche Firma, die haben so Schuhe für besonders große Vorderfüße. Wenn man das so mal sagen kann. Bin nie gelaufen, war auch sehr zufrieden damit und wollte dann aber irgendwie mit der Zeit, habe ich gesagt, ach, ich will sowas Dynamischeres. Und dann habe ich hier so eine Laufbandanalyse gemacht im Laufladen hier in Berlin und wirklich jedes Mal, wenn ich da war, in den letzten 15 Jahren, egal in welchem Laufladen, haben die mir immer irgend so einen Klotz von Brooks angedreht.
Mhm. Ja,
immer. Okay. Mhm. Klassiker. Und der war dann, die Sohle war größer als beide Füße. Ja, also riesengroße Dinger und dann immer, ja, du bist da, also irgendwie so von wegen, du brauchst sehr viel Unterstützung. Und ich bin rein, habe gesagt, hier, pass auf, ich bin gut im Training. Das war 2 Monate vor Rot oder 2 Monate vor Rot. Hab gesagt, ich will für einen Wettkampf einen Schuh, für einen Marathon. Und dann sagt er, willst du Carbonsohle oder Carbonplatte drin haben? Hab ich so, ja, ich würde es mal gern probieren. Mhm. Und dann hat er mir den Adidas, ich komme jetzt nicht auf die genauen Bezeichnungen.
Pro 4,
der...
Oder der, Evo,
nicht, gibt's natürlich auch. Nicht der ganz teure, sondern die Nummer drunter.
Ja, dann ist der Pro 4 wahrscheinlich.
Pro 4. Mhm. Dann hatte ich von New Balance den Elite Schlag mich tot.
Mhm.
Und von, was hatte ich noch, einen dritten Schuh? Ein Essex, irgend so ein... Mhm. Und die bin ich gelaufen und das erste Mal in meinem Leben, dass der Verkäufer gesagt hat, ja, die kannst du alle drei laufen. Und da war ich so stolz, wo ich gesagt habe, boah, guck mal, ey, nicht mehr, kriegst keinen Brooks mehr angeboten.
Du hast keinen Skischuh mehr angeboten.
Da habe ich mir
sehr schöne Schneeschuhe für Sie.
Ja, wirklich so, Moonboots. Haben wir mal mit Moonboots versucht. Und dann habe ich mir den New Balance geholt und bin super happy damit, habe mir dann auch gleich noch ein zweites Paar geholt, aber nicht den gleichen, sondern das Modell da drunter, so als Trainingsschuh. Und habe diesen Schuh natürlich dann auch so total gepflegt und habe mir dann natürlich noch für 10 Euro so Schnellschnürsystem reingemacht. Das muss brauchst du ja bei der Wechselzone die wertvollen Sekunden.
Absolut, absolut.
Nach 2 Stunden Schwimmen ist wichtig, dass ich dann 2 bis 3 Sekunden
30 Sekunden schneller die Schuhe anlasse.
Habe ich mir dann auch noch schön rein.
Es ist wichtig, an den richtigen Stellen zu investieren, auf jeden Fall.
Richtig, richtig. Und vor allem, das ist ein kleines Investment.
Muss genau, man das sagen. Stimmt, das stimmt.
Also, optimieren heißt das Optimieren aller Einzelteile.
Absolut, ja. Absolut.
Und habe den Schuh wirklich gepflegt, bei den schnellen Tempoläufen gelaufen, super, ne, keine langen Läufe mitgemacht. Also, das war mein Wettkampfschuh. Und den habe ich dann in der Wechselzone angezogen. Ich sage euch eins, nach dem Kanal und nach dem Marathon, der Schuh sieht aus, ich hätte fast Tränen in den Augen, weil der ist so dreckig und so versifft und so. Ich habe den,
aber ist auch eine tödliche Mischung an dem Kanal. Schotter, dann kommen diese ganzen Verpflegungspunkte, was ja geil ist, dass es so viele gibt. Aber da ist natürlich auch alles liegt da rum. Dann ist das voll gesifft mit den ganzen Becherresten, Zeug, Kleberflüssigkeiten, die du dann auch über... Also deswegen, I feel you. Also da sehen natürlich neue Schuhe, verhältnismäßig neue Schuhe danach aus wie durchgekaut irgendwie.
Das war tragisch. Also aber ich habe sie noch nicht sauber gemacht. Ein bisschen so das Rot-Feeling will ich ja noch im Regal stehen haben. Ne? Ein bisschen braucht man es noch. Aber ich werde sie dann mal sauber. Vielleicht kannst du mir sagen, wie man Laufschuhe am besten sauber macht.
Da bin ich leider ein ganz schlechter Ansprechpartner.
Philipp nimmt die nächste Kiste aus dem.
Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber ja, da gehe ich da ins so Regal. Wow. Gehe ich im Keller rüber ins Regal, nehme die nächste Adidas-Schuhe aus.
Das ist ja so wie Günther Jauch, als der gefragt worden ist, was er mit der Million machen würde, wenn er bei Wer wird Millionär gewinnt, wo er gesagt hat, die lege ich zu den anderen.
Zu den anderen legen.
Also es gibt natürlich logischerweise da 83 fantastische Läuferhinweise, also ähnlich wie beim Hex. Schwimmen.
Ja. Ja.
Tendenziell kann man natürlich Sportschuhe in die Waschmaschine packen. Ja, bei Carbon-Schuhen muss man ein bisschen vorsichtig sein, logischerweise mit dem, sowohl mit dem Programm, aber auch mit der Temperatur.
Ja.
Ja, ja. Ich nehme immer so einen Anti-Plastikbeutel. Ja, also das ist ein Waschbeutel, wo das Mikroplastik rausgefiltert wird.
Mhm.
Ja, weil das damit sollte man sowieso Kunststoffsachen, die man in die Waschmaschine macht, immer in so einen Sack rein, weil es geht alles ins Grundwasser. Aber dann natürlich mit Schuhen sowieso, weil da ist natürlich der Anteil, ne? Du hast ja Abrieb an den Sohlen und so weiter und so weiter. Das würde eins zu eins da reingehen. Und dann nicht alleine, sondern was dazu, weißt du, damit das nicht beim Schleudern
irgendwo hinhaut.
Ja, irgendwo hinhaut und dann packst halt ein paar. Du wirst ja noch ein bisschen mehr Wäsche haben vom Wochenende, nehme ich an. Das schmeißt du da rein in den Beutel und machst drumherum noch zwei Handtücher und dann wäschst du das mit wenig Waschmittel bei einer 30 oder 40 Grad Wäsche irgendwas da so ein pflegeleicht Teil und dann möglicherweise nicht mit 1300 Umdrehungen schleudern, sondern vielleicht mit 700 oder mit 900 und dann stellst du die draußen hin und dann sind die eigentlich ganz schick.
Wieder wie neu. Ja, das werde ich machen, weil die sind in mit, also die ja, haben noch den Geruch und den Geschmack nach Rot, sagen wir es so. Ja.
Aber dann muss ich ja mal sagen, also jetzt so von außen betrachtet, ne?
Ja.
Du bist ja fantastisch gleichmäßig gelaufen. Und du warst ja auch am Ende immer in der Lage, noch dein Tempo, also nicht nur zu halten, sondern du hattest ja auch dann wieder, also du hattest eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,06, wenn ich das richtig hochgerechnet habe.
Ja.
Ja, und du hast ja hinten auch nochmal Passagen mit 45 drin gehabt und so. Also daran erkenne ich ja jetzt erstmal nur von außen betrachtet, okay, dir muss es halt insgesamt die ganze Zeit im Prinzip gut gegangen sein.
Ging's. Das Schlimmste, also nochmal zurück zu den Leuten, die um dich rum sind, die haben ja alle gesagt, war beim Laufen. Also am Laufen Kanal, das ist ganz schlimm, da bist du alleine. Das ist die härteste Zeit. Du bist 20 Kilometer am Kanal, das ist das Allerhärteste. Wenn du Kilometer 30 erreicht hast, da ist ein Stimmungsnest, da bist du wieder gut drauf. Und dann kommt noch Büchenbach. Büchenbach ist der Horror. So, das hast du im Kopf, versuch das mal auszuschalten, das kannst du ja nicht.
Nee.
Ich habe mir gesagt, Philipp, du läufst und bleibst nicht stehen bis Kilometer 30. Du gehst keine Verpflegungsstation langsamer, sondern du läufst durch, greifst dir das Wasser. Ich hatte mein Gel hinten drin. Ich habe gesagt, dass du nicht aus dem Rhythmus kommst. Und ab Kilometer 30 ist alles egal, weil im Notfall 10 Kilometer kannst du auch zu Fuß gehen. Ja. Also das war so, in meinem Kopf war das so meine Renntaktik. Und ich bin losgelaufen und war... Also ich habe so viele Leute getroffen, die ich kenne, die mich angefeuert haben, die extra gekommen sind, von denen ich nicht wusste, dass sie gekommen sind. Der Bruder meiner Frau war dann auf einmal mit dabei, Familie. Also es war so motivierend, dass ich diesen Kanal, ich habe den richtig genossen, weil ich einfach mal für eine halbe Stunde Ruhe hatte. Und das wirklich, und für mich selber einfach mal Revue passieren lassen. Junge, du bist aus diesem Kanal gestiegen, du bist auf dem Fahrrad gewesen und jetzt läufst du nur noch, jetzt schaffst du es. Also das war klar, dass ich da ankomme. Und das hat mich schon so überwältigt. Und dann war ich happy, dass ich mal die Zeit am Kanal hatte. Kilometer 30 erreicht, ein Stimmungsnest vom Allerfeinsten. Dann waren natürlich viele Leute, die ich jetzt auch kannte, über die Jonas Deichmann-Geschichte. Das hat natürlich dann immer wieder einen extra Auftrieb bekommen. Und dann bin ich hoch nach Büchenbach. Dann war noch auch jemand aus dem Nichts, stand da vor mir, hat mich angefeuert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das hat mir dann auch nochmal so einen totalen Push gegeben. Und bin ich natürlich dann auch nochmal schneller gelaufen. Und dann kam tatsächlich Kilometer 35, ist es, glaube ich, oder 34, 35, wo man dann diese lange, gerade, dieser Aufstieg nach Büchenbach hoch.
Ja, das zieht sich ganz schön, ne?
Oh, das war, und da musste ich tatsächlich, da hatte ich dann mal den ersten Hänger, wo ich gehen musste. Und ich musste auch nur gehen, weil ich habe irgendwie ab Kilometer 20 nichts mehr reinbekommen, kein Gel mehr, kein Müsli-Riegel mehr. Ich habe dann versucht, an den Verpflegungsstationen eine Banane, hätte fast, die kam fast direkt wieder hoch. Dann Wasser getrunken, viel, habe mich gut runtergekühlt, aber habe dann noch nicht mal einen Schluck Cola. Das, also wirklich, ne, ich meine, das kennt jeder, glaube ich, wenn man einfach gar nichts mehr in den Körper reinbekommt. Ne? Wenn du so selbst bei Wasser schon denkst, oh, das wird jetzt schwierig. Und das war im Endeffekt, hätte ich es geschafft, noch ein Gel mir reinzupfeifen, dann wäre ich da wahrscheinlich auch noch konstant hochgelaufen, langsamer, aber konstant. Da muss ich dann aber mal gehen. Und dann oben angekommen war dann noch der Tobi da, der Vize-Weltmeister im Swimrun, mit dem ich in auf Sardinien auch war. Der hatte eine Kuhglocke und ist hinter mir hergelaufen. Oh ja, also ich habe mir, Wahnsinn, ich habe gedacht, der hat einen Gehörsturz, wenn der heute Abend nach Hause geht. Also wenn der die ganze Zeit diese Kuhglocke da, das ist, aber das hat dann natürlich nochmal Energie freigesetzt. Und dann der Weg zurück, irre, weil bergab, irgendwie erscheint er einem kürzer als der Hinweg.
Ja, klar.
Und das war dann, also da muss ich sagen, da bin ich überwältigt gewesen. Ich hatte die ganze Zeit, kamen immer so ja, fast schon Heulkrämpfe. Ich habe da immer so die Tränen zurückhalten müssen und irgendwie der ganze Körper war so Gänsehaut, warm, kalt, Kloß im Hals. Das war also überall, wo ich die Leute gesehen habe, das ist Wahnsinn. Auch ich habe mir im Nachhinein gedacht, was der Körper und der Geist dann auch so durchmacht nach so einer Anstrengung. Man denkt ja dann an irgendwie an die Leute, die einen verlassen haben im letzten Jahr, die gegangen sind, wo du dir denkst, also warum musst du jetzt gerade an deinen Vater denken oder an deinen Stiefvater oder ne, also so eine Sachen, wo du ganz krass, was das mit dem Körper, mit dem Kopf macht, mit dem Geist macht. Und dann in dieses Stadion einzulaufen in Rot, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und ich, witzigerweise, ich musste eben lachen, wo du gesagt hast, den Anzug hochgemacht. Da hatte ich dann auch noch kurz gedacht, die machen ja immer den Anzug hoch und musste dann selber über mich lachen. Aber es liegt aber nicht daran, weil die den Anzug zumachen müssen, wenn die einlaufen, sondern weil die ihre Sponsoren zeigen wollen. Also total.
Damit auf den Finishline-Fotos alles gut, alles gut zu sehen und zu lesen ist.
Ja, einmal zugemacht, gesagt, nee, du bist ja keiner, du brauchst ihn nicht. Und wieder aufgemacht. Also ja, und dann eingelaufen, dann steht da ein Christian Blumenfeld und verteilt die Medaillen. Ja, da ist, also wo, in welcher Sportart gibt es das? Es ist irre. Also es ist wirklich, und wirklich keiner gezwungen, keiner irgendwie, wo du sagst, oh ja, der war jetzt nicht, alle total nett, alle total glücklich, total, meine Familie stand im Ziel. Ich habe mal ein paar Sekunden gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt reiß dich mal zusammen, schluck mal. Und ja, also überwältigt, wirklich überwältigt.
Und dann ist ja das Spannende halt auch, die Klopperei im Wasser setzt sich ja noch so ein bisschen in so eine Grundaggressivität auf dem Rad fort, ne? Wo man da ja schon mal Leute rumbrüllen hört und so.
Ja,
ne?
Ja.
Weil du gesagt hast, ne, so dann, ne, das Ego, das dann da spielen muss mit dem 10.000 Euro teuren Rad, das will ja dann auch ausgefahren werden und du störst ja dann da logischerweise,
absolut,
weil du 0,3 km/h langsamer bist. Ja. Aber beim Laufen löst sich das auf.
Ja.
Ja. Da ist man ja plötzlich in dieser gemeinsamen Notlage, würde ich mal sagen. Also in der gemeinsamen Lage. Ne?
Also du da wird es spätestens so, glaube ich, kollegialer. Also habe ich habe ja so eine Staffel mitgemacht.
Es dreht sich wirklich komplett um.
Ja.
Weil man ist dann gemeinsam unterwegs und da wird natürlich dann halt auch gequasselt oder ne, oh, kann ich mehr oder komm, geh weiter, ne, wenn einer anfängt zu gehen, sagst du, komm, noch, lass uns zusammen bis zur nächsten Verpflegung oder so. Ja, so, das dreht sich wirklich um und das finde ich auch sehr spannend, also auch ein bisschen Gaga logischerweise, ja, weil warum die Scheiße am Anfang, ja, aber das macht ja mit den Leuten um dich herum auch was. Ne? Und da, wo du ja ins Ziel gelaufen bist, da war ja richtig Traffic.
Ja, Wahnsinn, das war ja...
Da kam ja ein Großteil des Feldes, kommt ja in diesen 1,5 Stunden so um dich herum ins Ziel.
Ja, ne? Ja.
Weil du hattest zwar relativ viele Beutel schon weg, aber das hast du ja wieder aufgeholt, indem du ein sehr, sehr, sehr konstantes und cooles Rennen gemacht hast. Ja, und du hast dann, was hast du gehabt, 12 Stunden, wie viel?
15.
12 Stunden, 15, Leute, überlegt euch das mal. Der Kerl ist mit 14 Stunden Idee da reingegangen und macht 12 Stunden 15. Crazy.
Ja, absolut. Das Witzige an dem Gesamten ist, ich habe immer gesagt, ich mache das für mich, immer. Ich habe gesagt, ich will irgendwann ankommen, am liebsten, wenn es noch hell ist. Und das waren meine Vorgaben. Ich wollte eigentlich entgegen diesem Performance und ich muss das noch verkaufen und ich muss das noch und das brauche ich noch und dem auf der Radstrecke muss ich es noch zeigen und beim Schwimmen muss ich da noch vorbei und beim Laufen muss ich die noch überholen. Muss aber auch ganz ehrlich zu mir selber gestehen, am Ende wirst du schon ein bisschen eingefangen von dieser ganzen Stimmung und am Ende, ich habe gestern ein Bild gepostet und also das hat sehr schnell dann auch, weiß ich, 200 Kommentare gehabt mit überwiegend Glückwünschen und oder nur Glückwünschen glücklicherweise. Ich habe, also irgendwo ist man dann so, klar machst du es für dich, aber hey, es ist auch sehr schön, das zu teilen und es ist natürlich auch sehr schön, die Anerkennung dafür zu bekommen. Und im Ziel habe ich dann auch gedacht, boah, scheiße, 15 Minuten, hättest du die Strafe auf dem Fahrrad nicht gehabt und hättest du das Gel noch gegessen am Ende, dann wärst du unter 12 Stunden gewesen. Also man denkt dann so, ne, es ist verrückt, aber der Gedanke, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war bei mir nicht so, der kommt natürlich und der kommt unmittelbar danach und dann denkt man sich auch, ja krass, du fühlst dich, ich bin fertig gewesen, keine Frage. Ne? Du bist da 12 Stunden, 13 Stunden ununterbrochen beim Sport. Das macht was mit dem Körper. Du hast dann die Endorphine und das spielt alles verrückt. Du gehst dann natürlich raus, dann waren wir noch duschen vor Ort und dann irgendwie hast du die Klamotten an, dann merkst du auf einmal, okay, oh, das Fußgelenk, das tut doch ein bisschen weh und die Hüfte, die hat dann doch so ein bisschen was mit und auch mein Nacken, da werde ich wahrscheinlich auch Schmerzen haben. Aber trotzdem ist alles positiv, weil alle 5 Minuten irgendwie jemand kommt und sagt, hey, Gratulation, war super. Und dann machst du das Handy an, siehst schon, die ersten Leute haben dir geschrieben und so. Ich habe einen Michelin-Stern gekocht und habe in Wien damals, kriegst du natürlich, wirst du beglückwünscht. Ist in meinem Beruf so mit das Größte, was man erreichen kann. Da habe ich immer gesagt, das war Wahnsinn, war so ein Achievement, was mir sehr, sehr viel Anerkennung gebracht hat. Eigentlich so das Größte, was ich in meinem Leben hatte. Danach habe ich Tim Melzer besiegt bei Kitchen Impossible, was ja keine Leistung ist. Also, ne, es ist Show, es ist Entertainment. Aber
in eurem Business offensichtlich ja doch ein Punkt, ne?
Ein Wahnsinn.
Ich liebe diese Sendung. Da habe ich ja überhaupt erst gemerkt, dass du auch aus der bekloppten Bubble bist. Ja. Weil irgendwo tauchte da auf Triathlon immer sich so, klingt spannend.
Und da habe ich schon mehr Beglückwünschung für bekommen als für den Michelin-Stern, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das ein bisschen krank, ne? Ein bisschen crazy, weil der Stern ist ja eigentlich, ich sage euch, getoppt hat das Ganze das Finishen in Rot. Also weil da schreibt ihr ja wirklich jeder. Also da habe ich Nachrichten bekommen von Freunden, die ich seit 10 Jahren oder Bekannten, die ich seit 10 Jahren nicht mehr gehört habe. Ich habe Familie und was weiß ich, was alles war, Wahnsinn. Da wird dir erstmal bewusst, was das doch für eine Leistung ist, die absolut nicht an diesem einen Tag stattfindet, sondern klar, in den 6, 7, 8, 9 Monaten vorher. Also das ist dann diese ganze Zeit, aber auch irre. Also irre. Ich war gestern auch noch total gehypt. Ich habe gestern auch den Tag zu Hause auf der Couch verbracht, haben einen Trainer angerufen, sag ich, ab wann darf ich wieder? Dann sagt er, die Woche machst du mal ganz ruhig. Am Wochenende kannst du mal ein bisschen Radfahren oder schwimmen, laufen würde ich noch nicht. Und ja, also ich kann nur jedem Menschen da draußen, der so ein bisschen den Funken des Gedankens hat, mal einen Triathlon zu machen und der so den Funken des Gedanken hat, also ich würde das gerne mal versuchen, dem kann ich nur Mut zusprechen und sagen, macht es. Es ist machbar, es ist möglich, es ist ein toller Weg, es macht unheimlich viel Spaß, es ist, und das muss ich jetzt revidieren, ich habe das bei unserem ersten Podcast gesagt, dass ich diese Bubble mit sehr gemischten Gefühlen entgegengeschossen bin. Rot, und dafür kann ich jetzt sprechen, ist eine absolute Ausnahme. Ich habe selten so viel Gastfreundschaft und nette, freundliche Menschen gesehen, so viel Freude, Begeisterung, die wahnsinnig ansteckt. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Also das, was sie da geschaffen haben in diesem Landkreis, ist irre. Es hat mich total infiziert. Und ja, jetzt, wie gesagt, jetzt will ich dann doch nochmal den Marathon unter 4 Stunden laufen. Also so ganz an dem High-Performance-Gequatsche bin ich nicht vorbeigekommen, also ein bisschen hängen geblieben. Aber das große nächste Abenteuer ist der Club der Verrückten Mont Ventoux. Dreimal hochfahren, das ist jetzt im Sommerurlaub geplant, das darf ich noch, hat meine Frau gesagt, mach.
Also das ist das Ding von den unterschiedlichen Seiten, ne? Einmal von
der von allen drei Seiten hoch. Und ich glaube am Ende, dass das für mich wahrscheinlich schwieriger ist, und damit möchte ich jetzt gar nichts irgendwie wie niederreden oder so, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schwieriger als Rot. Und das liegt einfach daran, weil du dann alleine da hochfährst und runterfährst und hochfährst und runterfährst und hochfährst und keine Verpflegungsstation hast, niemanden, der dir gut zuredet, keine Stimmungsnester, die Musik machen und die deinen Namen schreien, sondern du dann wirklich irgendwie gucken musst, dass du da einigermaßen deine gleichmäßigen Tritte machst, um da den Berg hochzukommen.
Also ich sag dir eins, das ist ja eine Frage der Geschwindigkeit. Ne? Also ja. Nach dem, was du jetzt im letzten halben Jahr gemacht hast, ist es gar kein Thema, da hochzufahren. Es ist nur eine Frage der Übersetzung und der Geschwindigkeit. Also ne, das wird ja aber dein Trainer schon die gescheite Übersetzung auf dein Rad draufbauen, dass du dich dann nicht hochackern musst. Ja? Und dass du meinst, dass du da irgendwann im Sommer den Mont Ventoux alleine hochfährst, ist süß, ja.
Aber das ist ja, okay. Das
können noch zwei, drei andere.
Das ja. ist natürlich jeden
nein, 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 klar.
Wird ja, 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 gefahren ja. von zig Leuten.
Ja, ja, aber also, ich meine jetzt ein absolut.
Keine Anfeuerung an der Strecke quasi. So, ja,
keine
ja.
Nein, natürlich. Aber vielleicht kann ich die motivieren, die Mitfahrer, dass die mich anfeuern. Vielleicht trage ich ein Namensschild.
Also ich habe das eigentlich bisher, ich war noch nicht am Mont Ventoux, ne, aber ich bin Alpe d'Huez ein paar Mal so gewesen. Das erste Mal, als ich da hingekommen bin, habe ich gesagt, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Hier ist hier irgendwie Mannschaftszeitfahren oder was? Ja, also Wahnsinn. An einem ganz normalen Donnerstag, aber im Sommer, klar, so in der Sommerurlaubszeit, ja. Habe ich gedacht, okay, seid ihr alle crazy hier oder was? Ja, da ist ja der normaler Verkehr, logischerweise, nichts abgesperrt. Ja, ja. Endlos Menschen, und da feuert man sich schon gegenseitig an. Ja, ich kann mich an so einen jüngeren Holländer erinnern, der die ersten drei Kurven da an mir vorbeistochte, wie vollkommen irre. Er hatte vielleicht schon ein ganz klein bisschen ein rotes Gesicht. Und kurz vorm Ortseingang, Alpe d'Huez oben, stand er dann und musste sich dann doch mal kurz in die Rabatten übergeben, weil er es ganz leicht übertrieben hatte. Vielleicht war auch 30 Grad, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Also,
wahrscheinlich das, beides.
Wahrscheinlich beides, genau. Ne? Und das ist schon... Das ist anders geil, weil es ja eine ganz andere Bubble ist, ne, und andere Surrounding und natürlich kein Wettbewerb und keine Zuschauer. Aber das ist schon auch crazy geil. Also kannst du dich auch ja. freuen. Das ist super.
Da freue ich mich auch. Also ja. absolut.
Sag mal, du hast vorhin gesagt, du freust dich auf die nächste Flasche sehr guten Rotwein. Ich bin gespannt, was du sagst.
Weißwein.
Ja, meinetwegen Weißwein. Mhm. Ich habe nach solchen Phasen gedacht, boah, das schmeckt gar nicht.
Ja, Witz, das ist, wir haben darüber gesprochen nach dem Rennen, ob wir noch was essen gehen sollen. Mhm. Du kriegst ja Verpflegung, das ist ja auch irre, was die da alles aufbauen und was du ja. da alles kriegst. Und wir hatten gar keinen Hunger. Also, ne, man ist so, man freut sich während des Rennens, denkst dir, boah, heute Abend hier, da war doch ein McDonald's, da hältst du an, da haust du dir aber.
Was auf jeden Fall nicht süß ist, wahrscheinlich irgendwie.
Nee, und, ja, da haust du hier 15 Burger rein und noch drei Milchshake und was weiß ich was alles. Am Ende hast du gar, es ist witzig. Also, ich bin ja ein Genussmensch. Ich meine, das ist mein Business und ich würde auch nicht gut tun, wenn ich das schlecht rede. Aber ich muss sagen, dieses Training jetzt, die letzte Zeit, hat schon was mit meinem Genuss auch gemacht. Nicht für gutes Essen, also den habe ich immer noch. Aber der Alkoholgenuss, wir haben einen sehr, sehr guten Barkeeper bei uns, der sich sehr spezialisiert hat auf alkoholfreie Drinks. Der selber skeptisch war und ich dem eigentlich immer Mut zugesprochen habe und natürlich jetzt im letzten halben Jahr auch selber irgendwie dann gesagt habe, oh ja, das kann ich ja probieren oder das will ich probieren, sagen wir so, ich kann ja auch Alkohol trinken, ist ja nicht verboten, hatte aber keine Lust dazu und habe da auch so ein bisschen Freude dran gefunden. Also es ist auch es ist immer noch ein Winzer, der einen tollen Wein macht und den man dann, wo man ein Glas trinkt, das ist Genuss, das ist toll,
braucht
man
nicht. Und das ist ja komplett Leben.
Genau, da muss ich auch sagen, da kommt keine alkoholfreie Variante ran, bei Wein zumindest, für mich jetzt, sage ich jetzt mal. Es gibt auch ganz viele gute alkoholfreie Biere, wo du gut trinken kannst, wo jetzt geschmacklich für mich keine Einbuße ist sozusagen. Ne? Also kannst du auch ein alkoholfreies Bier trinken, da gibt es auch genügend Sorten, die echt gut sind, die schmecken gut. Bei Wein, finde ich, gibt es das nicht. Ja, also ich habe natürlich auch schon verschiedenste hier und da mal, wenn man irgendwo ist und jemand will keinen Alkohol trinken, dann versuchst du denjenigen irgendwie eine alkoholfreie, damit die trotzdem so ein bisschen Wein, vielleicht alkoholfreien Wein zu besorgen. Ich habe da auch mal ein paar Sachen probiert oder mitprobiert oder dran genippt. Das schmeckt am Ende immer irgendwie nach so einer Art Traubensaft, der vielleicht ein bisschen weniger süß ist wie ein Traubensaft, aber es hat halt mit Wein, dem Geschmack von Wein, egal ob es weiß, rot oder rosé, hat das gar nichts zu tun, finde ich. Also das geht halt nicht. Während alkoholfreie Drinks gibt es schon auch geile, die dann auch gut schmecken. Ja. So, ja. Und deswegen, aber bei Wein, finde ich, gibt es da für mich noch nicht irgendwie ein Äquivalent, was alkoholfrei ansatzweise geschmacklich genauso gut ist. Also
ich bin jedenfalls sehr gespannt, Philipp, was du sagst, wenn du sagst, so jetzt. Also mein Go-To ist ja im Sommer vorm Essen, ne, zu einem irgendeinem Kleinkram, ein gut gekühlter Lugana, ja, da geht, das ist für mich Italien, also das ist sofort Mittelmeer, ja. Aber nach so einer Phase, Training, lange nichts getrunken, das weiß ich auch nicht. Also meine Geschmacksnerven sind dann darauf noch nicht irgendwie geeicht.
Muss ich jetzt quasi wieder meinen alten Lebensstil zurücktrainieren?
Ja, genau, auch das muss man trainieren. Aber vielleicht da noch eine Bestätigung. Ich war letzte Woche mit meinen Eltern bei deinem Kochkollegen Björn Freitag in meiner Heimat in Dorsten.
Ja,
schön. Und es war ja gerade die nächste Runde der Sternevergabe. Und da habe ich gedacht, ach komm, jetzt gehen wir da mal hin. Da hatten wir vor ein paar Jahren mal versucht, irgendwie hinzukommen. Dann war aber irgendwie Corona und dann haben wir es danach zeitlich einfach nicht hingekriegt. Und weil ich gefahren bin und meine Eltern auch sehr, sehr wenig Alkohol noch trinken, haben wir dann gesagt, ja, alkoholfrei haben wir, wunderbar. Und dann eben auch so eine kleine Karte, alkoholfreie Cocktails. Und die waren toll. Weil es war ja auch so heiß draußen, die waren einfach... Die schmeckten geil, die hatten alle einen Kick. Ich meine, mit wem rede ich jetzt darüber? Ja, also mehr zu euch zu Hause. Ja, das hat mich wirklich geflasht. Das macht total Spaß. Und kann man ja auch zu Hause so ein bisschen nachempfinden. Ne? Also man kann sich einfach eine Cola einschütten. Ja, oder einfach mal überlegen, hey, was könnte denn geil zusammenpassen? Ja, mit Tonic kann man ja tolle Sachen machen. Oder auch mit Gewürzen oder ne, Spritzer, keine Ahnung, Grapefruitsaft hier oder Zitrone da. Das ist schon auch ein cooles Ding, was man so als kleines Hobby sich entwickeln kann und muss nicht mit Alkohol sein.
Absolut.
Schmeckt
absolut.
Auch mit Wodka wahrscheinlich, aber ja, oder sicher. Ne? Sag mal, und weil du das eben so im Nebensatz gesagt hast, ich habe einen Stern in Wien gekocht. Du hast ja auch im Orania einen Stern.
Nee. Im Oranio haben wir einen Schlüssel fürs Hotel.
Schlüssel. Okay.
Haben aber keinen Michelin. Wollen wir auch nicht. Also war auch
nie. Das ist ja das immer der Ziel. Punkt, will ich das, ne? Genau.
Ja, und das ist, ich meine, mir hat mal ein Journalist gesagt, das ist so, wie wenn der deutsche Nationalspieler sagt, er will nicht Weltmeister werden. Also ja und nein. Der Stern heißt ja auch irgendwo eine konstante Leistung, die du erbringen musst. Und das ist ja wie ein Marathon, jedes Jahr aufs Neue irgendwie. Und du musst gucken, dass du die Geschwindigkeit durchhältst und dass du eben nicht stehen bleibst und nicht aufgibst. Und wir haben 7 Tage die Woche auf. Wir haben ein großes Team, wir haben viele Sitzplätze. Mir war wichtig, dass wir einen Ort der Begegnungen schaffen, einen Ort, wo Menschen sich wohlfühlen. Und ob das Essen dann mit einem Stern ausgezeichnet wird oder nicht, das macht dann keinen Unterschied mehr. Und ich sage mal so, mit unserer Ente und mit den vielen Gästen, die immer wieder kommen und immer noch kommen, bestätigt das schon fast mehr als ein Michelin-Stern.
Und jetzt hast du noch eine ganze Bubble an hungrigen, verrückten Triathleten dazu gewonnen, ja, die sich alle denken, das ist doch der Typ, der neben mir, ey, der hat schon mal eine Langdistanz gemacht, lass uns mal da hingehen, da gibt es sicher auch ein geiles Essen.
Ja, ich hoffe es, ey, das wär doch was. Und wie gesagt, alkoholfreie Drinks, ne? Tolle alkoholfreie.
Ja, absolut, also totale Empfehlung. Ja, wobei meine wirklich wichtige und damit auch letzte Alltagsempfehlung sind natürlich deine Instagram-Geschichten. die schnellen Karten, ne? Was ist das? Rot oder gelb?
Ja. Ne? Genau, ja. Wahrheit oder Pflicht.
Leute, Wahrheit oder Pflicht, ganz dringende Empfehlung. Ja, die kleinen, schnellen Geschichten, immer lecker. Ja, und ich sage euch schon mal eins, stellt mal eure Pfeffermühle raus, weil die braucht ihr.
Ja, genau, richtig, sehr gut. Und dann mache ich noch kurz Werbung in eigener Sache. Kochbuch unbedingt kommt raus am 7.11. Oh ja, cool. Ja, von damals bis Ente, also meine Geschichte, meine bisherige Lebensgeschichte in Rezepten, auch einfach nachzukochen, nichts Kompliziertes, aber auch mit sehr viel Liebe und Spaß.
Frage, kann man das vorbestellen?
Antwort mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Ich werde das.
Der Verlag hat gesagt, Philipp, Werbung darf man nicht zu früh machen, sonst verpufft das. Das ist, also wir sind im August, fangen wir dann an, die richtige Werbekeule zu schwingen und dann wird es mit Sicherheit. Aber ich weiß, es kann man jetzt schon bei Amazon
vorbestellen. Also ich sehe schon mal hier bei kurz hier parallel googeln, dass es auf Amazon vorbestellbar ist. Das heißt, wir würden auf jeden Fall mal diesen Link auch in die Shownotes mit deinem Insta-Profil hier schon mal direkt einbauen.
Wenn ihr nachgehört, auch noch bis in den Herbst.
Viel nachgehört.
Perfekt,
ja.
Perfekt.
Und ihr könnt dieses Buch auch jetzt natürlich trotzdem schon bestellen. Von dem her, dann hauen wir das doch gleich mal mit in die Shownotes mit rein. Perfekt.
Fantastisch.
So, Philipp, ich freue mich schon auf deine nächste Anmeldung. Bin sehr gespannt, wo die dann sein wird. Ja, klar, vom Stimmungsfaktor her und so hat natürlich Rot schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt aber auch sehr viele andere kleinere, coole Triathlon-Veranstaltungen, wo mit ähnlich viel Liebe mit den Menschen dort umgegangen wird. Also da kann ich nur Werbung machen für die vielen kleinen Veranstaltungen, die brauchen
immer. Was würdest du mir jetzt empfehlen? Was würdest du sagen, komm, nächstes Jahr Langdistanz?
Ich weiß gar nicht, ob ich dir dringend so eine nächste Langdistanz empfehlen würde.
Oder eine halbe oder ein Olympisch.
Ich würde eine halbe, Kopenhagen ist total geil.
Ja?
Ja.
Das ist natürlich kulinarisch auch sensationell.
Das ist kulinarisch, ne? Auch eine glatte 1 Plus, ne? Mit vielen Optionen auch, aber da kann man, das ist auch als Stadt ziemlich geil, das ist auch als Trip ziemlich geil, auch gar nicht. Weißt du, wir haben vorhin noch gesprochen. Weißt du, Berlin, Rot, das ist halt nicht irgendwo hinfliegen müssen. Ja, da fährst du mit dem Auto hin, packst deine Sachen, fährst wieder nach Hause und so, weißt du? Weil wenn du den Aufwand einmal hast, dass du sagst, okay, jetzt fahren wir dahin oder dorthin oder hierhin, ja, I don't know. Aber du kannst auch sehr gerne dich in den Valencia-Express einreihen. Ich glaube, wir sind jetzt zu fünft für Valencia 70.3 nächstes Jahr.
Okay, oh, das wäre natürlich eine richtig, das wäre
ja, das ist auch ein gut. Sehr, sehr, sehr schönes Rennen. Klar, da muss man dann hinfliegen und so. Ne? Das ist schon so, ist einfach mehr Aufwand, ne? Weil du brauchst einen Tag vorher. Und einen Tag
aber das ist ja gut, weil mir werden jetzt auf Instagram auch so viele Fahrradkoffer angezeigt. Da kann ich mir endlich da auch einen kaufen. Ich denke, ich brauche auch einen aus Carbon, oder?
Ja, dringend.
Unbedingt.
Du brauchst einen, der selber fliegt. Vor allem.
Okay, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr in Valencia.
Ja, sehr schön. Klingt fantastisch. Vielen, vielen Dank, Philipp.
Großartig. Ja, das war eine sehr coole Folge.
Ja, die Reise. Die große Reise.
Vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Und Philipp, ich hoffe, dass wir uns mal begegnen, dass du mir noch den einen oder anderen Tipp beim Laufen gibst.
Sehr gerne, ja. Also ich war, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht in Berlin.
Aber wir sind beide zum Berlin-Marathon in Berlin.
Also stimmt.
Vielleicht kriegen wir da was hin.
Ja? Könnte eine Chance
da
sein.
Ich muss jetzt gucken, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich ein Event habe um den Marathon drumherum. Aber ich bin tatsächlich gerade noch mit Vitamin B dran, ob ich nicht noch zwei Startplätze bekomme für Björn und mich für den Berlin-Marathon. Deswegen vielleicht, das wäre ja. Lauft ihr beide mit?
Um Gottes Willen. Ich mache das nicht.
Höchstwahrscheinlich in anderer Funktion, vermutlich eher im Rahmen der RTL-Übertragung wieder.
Okay. Ja, gut, dann komme ich einfach mit zur RTL-Übertragung.
Genau, wenn sich ergibt, ich komme in den Startblock rein und mache noch ein Interview.
Ja. Genau. Ach, schön.
Klingt fantastisch. Immer ganz lieben Gruß, vor allen Dingen an dein soziales Umfeld, an dein Team,
absolut,
an deine Frau. Ja, sie haben es geschafft. Ja, der Typ ist an einem Stück und beseelt wiedergekommen. Ja. Und mehr kann man nicht haben nach so einer Reise. Vielen Dank dir.
Absolut. Vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir und euch zu Hause. Schönes Wochenende. Geht raus, macht Sport.
Nutzt das gute Wetter und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Schwimmen, Radfahren, Laufen würde ich empfehlen. An einem Tag.
Ciao. Ciao.